Der Adam Tooze, ein Sozialhistoriker, hat mal gesagt, die Spezifik der Polykrise besteht nicht darin, dass es viele Krisen gibt, sondern die Spezifik besteht darin, dass die sich wechselseitig durchdringen. Und dass die Gefahr sehr groß ist, dass Lösungsstrategien bei der einen Krise zur Verschärfung der Krise in anderen Bereichen führen. Und das ist so ein bisschen der Kontext, in dem wir Politik machen. Die Stabilität der Ökosysteme und die Nachhaltigkeitserfordernisse der Natur, die geben vor, was an Wachstumsspielraum zur Verfügung steht. Das ist die äußere Grenze. Das ist jetzt nicht immer leicht zu eruieren, wo liegt die jetzt und so, aber das ist die Idee. Ja, also es darf Wachstum organisiert werden in einem Rahmen, der die Natur nicht überfordert. Innerhalb dieses Rahmens muss dann eben genau dieser Diskussionsprozess geführt werden. Und für die Gewerkschaften ist erst einmal eine Strategiefrage und Entscheidung von besonderer Bedeutung und für die IG Metall eben auch gewesen. Und das ist die Frage, wie positioniert man sich in diesem Prozess, ich nenne es mal vereinfacht, der Dekarbonisierung der industriellen Wertschöpfung.
Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken. Wir diskutieren beide gerne über politische Strategien und machen jetzt diesen Podcast, um diese Diskussion auch mit euch zu teilen. Diese Woche war verdammt viel los. Erst wurde in den USA Donald Trump zum nächsten Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. Dann hat auch noch Olaf Scholz Christian Lindner als Finanzminister entlassen. Überall brennt es. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so richtig, wo mir politisch der Kopf steht. In diesen ganzen Breaking News geht gerade eine Krise total unter, die sonst, glaube ich, die deutsche Nachricht total bestimmt hätte. Nämlich, dass VW als einer der wichtigsten Wirtschaftskonzerne in Deutschland darüber denkt, Werke zu schließen, die Arbeitsplätze von extrem vielen Beschäftigten bedroht sind und gleichzeitig sogar Tarifverhandlungen mit der IG Metall, der mächtigsten Gewerkschaft in Deutschland, anstehen.
Und über genau diese Krise wollen wir in der heutigen Podcast-Folge sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich von der Krise der deutschen Automobilindustrie und der Krise von Volkswagen lese, dann gibt es schon so eine leise Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, naja, ist das jetzt nicht eigentlich die gerechte Quittung dafür, dass VW sich ewig verweigert hat, dagegen umzurüsten auf Elektro und letztendlich proaktiv diese Schritte zur sozialökologischen Transformation zu gehen. Schließlich ist ja klar, dass wir, wenn wir die Klimaziele irgendwie noch halbwegs erreichen wollen, dass dann viel weniger Autos produziert werden müssen und wir statt SUVs und Luxuslimousinen eigentlich mehr Straßenbahnen aus diesen Produktionshallen bräuchten.
Voll, also den Gedanken hatte ich auf jeden Fall auch schon mal. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, dass diese Krise jetzt die Beschäftigten trifft und die können dafür einfach nichts. Es ist auch klar, wir können die sozial-ökologische Transformation nicht ohne die Beschäftigten reißen. Wenn die dabei unter die Räder kommen, dann verlieren wir die auf dem Weg zur ökologischen Transformation und dann verlieren wir auch die Mehrheiten dafür.
Und weil Inken und ich uns gefragt haben, was wir in dieser Gemengelage jetzt tun, dachten wir uns, vielleicht ist der beste Gesprächspartner für diese Fragen und Konflikte letztendlich auch Hans-Jürgen Urban von der IG Metall.
Er ist im Vorstand der mächtigsten Industriegewerkschaft der Welt sogar, der IG Metall nämlich. Die organisiert in Deutschland 2,4 Millionen Mitglieder der Metall- und Elektroindustrie, der Stahlindustrie und dann noch weiteren, also den wichtigen Transformationsbranchen auf unserem Weg in eine nachhaltige Gesellschaft.
Genau, weil die Branchen, die in der IG Metall vertreten sind, sind besonders energieintensiv, deswegen besonders klimaschädlich und eben auch ein großer Hebel, wenn es darum geht, unsere Wirtschaftsweise umzustellen. Und genau mit diesen Fragen beschäftigt sich Hans-Jürgen Urban. Er ist ein glühender Verfechter der sozialökologischen Transformation und wir fragen heute bei ihm nach, wie er in der Gewerkschaft versucht, den Wandel hin zu einer ökologischeren Wirtschaftsweise, die sozial gerecht ist, mitgestaltet.
Viel Spaß bei der Folge.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen im Was tun Podcast.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich ebenfalls auf das Gespräch.
Hallo auch nochmal von mir.
Ja, schön. Dann fangen wir einfach direkt an mit dem Gespräch und unsere Hörerinnen und Hörer sind sicher auch sehr gespannt, erstmal dich kennenzulernen. Du bist ja im Vorstand einer der größten Gewerkschaften in Deutschland, der IG Metall. Was war denn der Weg, der dich dahin geführt hat, wo du heute stehst?
Oje, das war ein mitunter verschlungener, längerer Weg. Ich bin 1961 geboren, das heißt, verglichen mit der Zuhörerschaft eures Podcasts und eurem Alter wahrscheinlich ein eher älteres Semester. Ja, ich bin aufgewachsen in einem Bereich, das man so als klassisches Arbeitermilieu beschreibt, in den 70er Jahren. Bin dann, was damals eher unüblich war, aber in der Zeit der sozialliberalen Bildungsreform auch nicht mehr ganz eine Ausnahme, aufs Gymnasium gegangen, habe dann dort Abitur gemacht und habe aber ab dieser Zeit und dann die ganze Zeit auch während des Studiums immer nebenbei gearbeitet, um das Geld für das Studium zusammenzubringen, in verschiedenen Industriebetrieben, nachher stärker auf dem Bau, aber vorher in Industriebetrieben und bin, das war auch schon damals meine politische Überzeugung, natürlich in die Gewerkschaft eingetreten, die zuständig war, das war die IG Metall. Ja, und dann hat sich das einfach so entwickelt, dass ich mein Studium begonnen habe und dann unterschiedliche Berufstätigkeiten ausgeübt habe, aber die IG Metall und die Gewerkschaftsarbeit parallel immer mitlief. Das galt für mein Studium, das galt für meine wissenschaftliche Arbeit. Ich war in der Bildungsarbeit aktiv. Ich habe in früheren Zeiten vor Ort Vertrauensleute-Schulungen gemacht, Betriebsräte-Schulungen gemacht, so dass ich eigentlich immer ein bisschen in zwei Welten gelebt habe. Das eine war die Welt der Gewerkschaften, wo ich dann Hauptamtlicher wurde, kurz nach der Vereinigung. Und das andere war die Welt der Wissenschaft, der Ökonomie und der Soziologie. Die haben sich immer wieder gekreuzt und so kam es dann, dass ich irgendwann gewählt wurde in den Vorstand der IG Metall als geschäftsführendes Vorstandsmitglied, gleichzeitig aber auch meinen wissenschaftlichen Tätigkeiten fortgeführt habe. Und das empfinde ich als ein großes Privileg, beides machen zu können, weil das sind die beiden Dinge, die mich immer besonders interessiert haben. Und es ist ja eine wirklich tolle Sache für mich, dass ich beides zugleich machen konnte und ich hoffe, zu wechselseitigem Nutzen.
Inge und ich sind ja auch beide SozialwissenschaftlerInnen und da ist es natürlich auch immer ein, ja, sehr inspirierend, wenn man deine Arbeit sieht und ja eben auch merkt, dass so diese Beschäftigung mit soziologischen Fragen, mit sozialwissenschaftlichen Fragen eben auch so eine ganz konkrete Möglichkeit der Reflexionsschleife ist in Auseinandersetzung mit den praktischen Fragen in den Gewerkschaften. Vielleicht noch kurz anschließend an das, was du jetzt schon erzählt hast. Gab es für dich denn so ja entscheidende Politisierungsmomente vielleicht auch auf deinem Weg?
Das war sicherlich der Fall. Also was die Gewerkschaft angeht, war der Arbeitskampf um die 35-Stunden-Woche, der 1983 und dann 84 geführt wurde und dann ja die nächsten Jahre fortgeführt wurde, weil der Sprung von der 40 in die 35 ja nicht in einem einmaligen Akt gelang, sondern sich über ein paar Jahre hingezogen hatte. Das war für mich ganz bedeutend. Das war sozusagen nicht nur mein Einstieg, sondern auch ein bisschen mein gewerkschaftspolitisches Erweckungserlebnis, weil durch meine Mitarbeit und meine Beteiligung und meine Unterstützung der kämpfenden Kolleginnen das, was ich vorher theoretisch immer gesagt hatte, mir angelesen hatte, ganz praktische Erfahrung wurde. Und das hat dann so ein bisschen den Weg vorgeprägt, den ich dann fortgesetzt habe, wo ich immer versucht habe, dass sich der Soziologe durch den Gewerkschafter inspirieren lässt, aber auch der Gewerkschafter dem Soziologen gegenüber nicht sprachlos dasteht. Und das war eine tolle Sache. Daneben war in den 80er Jahren die Friedensbewegung von großer Bedeutung. Ich war in unterschiedlichen Aktivitäten der Solidarität mit der Dritten Welt, wie es damals genannt wurde, aktiv, so dass es da unterschiedliche Politisierungselemente gab. Aber einer meiner Zielsetzungen war immer, diese verschiedenen Politisierungsbewegungen und Momente zusammenzuführen, um das eben auch in meiner Gewerkschaftspolitik relevant werden zu lassen. Dabei war ich ja nicht allein. Alleine kann man gar nichts ausrichten, sondern da hatte ich viele Kolleginnen, die ähnlich gedacht haben. Und das war so ein bisschen der rote Faden, der da durch mein Gewerkschaftsleben sich durchzog oder zieht. Ich will jetzt nicht in der Vergangenheit reden, weil noch ist es ja nicht vorbei.
Ja, zum Glück. Wir wollen direkt auch auf einen dieser Bereiche zu sprechen kommen, mit denen du dich ja auch viel beschäftigst, auch im Zusammenhang mit der Gewerkschaftsarbeit und bei dem es aber vielleicht nicht immer super einfach ist,
den mit der Arbeit in der Industriegewerkschaft zusammenzubringen, nämlich der sozialökologischen Transformation. Du hast ja auch ein Buch vor nicht so langer Zeit rausgebracht, Krise macht Arbeit, über Krisen des Kapitalismus und Wege in eine nachhaltige Gesellschaft, wo es ja genau darum geht, halt auch die Frage zu stellen und vielleicht zum Teil auch zu beantworten, wie das irgendwie zusammengehen kann, die nachhaltige Transformation und irgendwie aber auch die Industriearbeit in Deutschland. Ganz konkret sprechen wir jetzt gerade Ende Oktober, wo es auch große Konflikte gibt, gerade in Deutschland zwischen VW und der IG Metall um möglicherweise Werkschließungen und die neuen Lohnabschlüsse bei VW, die sich irgendwie auch nicht direkt jetzt mit der sozialökologischen Transformation zu tun haben, aber sich ja irgendwie auch in diesem Spannungsfeld bewegen von möglicherweise hat VW so ein bisschen den E-Auto-Anschluss verpasst und also trotzdem geht es irgendwie um sozusagen die Erhalt der Arbeitsplätze und die Frage ist jetzt gerade ein bisschen groß noch, aber wir werden sicher da gleich noch ein bisschen konkreter auch drüber sprechen. Wie siehst du denn diesen Konflikt zwischen Industriearbeit und dem Weg in die nachhaltige Gesellschaft aus einer ökologischen Perspektive? Geht es zusammen?
Es muss zusammengehen und ich glaube, dass es auch Möglichkeiten gibt, dass es zusammengeht. Aber wenn ihr gestattet, würde ich dieses Thema gerne etwas einordnen in die gegenwärtige Situation, die ja vielfach in der wissenschaftlichen, aber mittlerweile auch in der publizistischen Debatte mit dem Begriff der Polykrise beschrieben wird. Also Poly-Vielfachkrise ist im Grunde genommen ein Begriff, der darauf hindeutet, dass wir in einer doch sehr spezifischen historischen Konstellation leben. Ich versuche das immer kurz so zu definieren, dass die Spezifik der Situation dadurch geprägt ist, dass wir auf der einen Seite säkulare Umbruchprozesse zu tun haben, die gar nicht neu sind, aber die ihren Höhepunkt wahrscheinlich noch nicht mal erreicht haben. Die Stichworte dazu sind Globalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel und so weiter. Dass diese säkularen Umbrüche aber in den letzten Jahren durch eine Kette von externen Schocks begleitet und durchkreuzt wurden. Das begann so ein bisschen mit der Finanzmarktkrise 2007 folgende. Das ging weiter über die Corona-Krise, jetzt die Kriege im Rahmen der geopolitischen Strukturverschiebungen im globalen Kapitalismus. Und diese Dynamiken haben ein Problemknäuel, eine Problempanorama geschaffen, das alle Akteure in den Gesellschaften vor ganz neue Anforderungen stellt. Und vor allen Dingen die Interdependenz dieser Probleme. Der Adam Tooze, ein Sozialhistoriker, hat mal gesagt, die Spezifik der Polykrise besteht nicht darin, dass es viele Krisen gibt, sondern die Spezifik besteht darin, dass die sich wechselseitig durchdringen. Und dass die Gefahr sehr groß ist, dass Lösungsstrategien bei der einen Krise zur Verschärfung der Krise in anderen Bereichen führen. Und das ist so ein bisschen der Kontext, in dem wir Politik machen. Und im Grunde genommen haben wir es gegenwärtig bei den Auseinandersetzungen, die wir ja nicht nur, aber eben auch in der Metallindustrie, in der Automobilindustrie, in der Stahlindustrie erleben, genau mit so einer Situation zu tun, wo sich verschiedene Probleme miteinander verschränken. Ja, da ist zum einen das Thema der Dekarbonisierung der Automobilindustrie, Stichwort Entwicklung vom Verbrenner zu batterieelektrisch angetriebenen Autos. Es ist aber auch das Problem zugespitzter Klassenauseinandersetzungen, die wir gegenwärtig erleben. Und das Beispiel Volkswagen ist eigentlich ein sehr beredtes Beispiel, wo man sieht, dass die objektiv sich zuspitzenden Probleme auf der subjektiven strategischen Ebene von großen Teilen des Kapitals durch eine Strategie beantwortet werden, die das, was man in Deutschland mal sozialpartnerschaftliche Konfliktlösung nannte, aufgekündigt wird. Und das macht einen Teil der Spezifik dieser Situation aus. Es war für Volkswagen völlig unüblich, dass die Vorstände in die Auseinandersetzung hineingegangen sind, in denen sie erstmal die vier wesentlichen Tarifverträge gekündigt haben, indem sie angekündigt haben, dass alte Regeln und Traditionen des Ausschlusses von betriebsbedingten Kündigungen nicht mehr gelten, indem sie Standortschließungen angekündigt haben. Das war sozusagen ein Aggressionspotenzial, das für den Konzern relativ unüblich ist. Und dementsprechend reagieren die Belegschaften, reagiert der Betriebsrat mit Daniela Cavallo an der Spitze und reagiert die IG Metall. Und wir stehen da mittendrin in einer harten Klassenauseinandersetzung, die aber, und das ist ein wichtiger Punkt, sich eben verschränkt mit dem Thema der ökologischen Krise, weil ein großer Teil der Krisen, die VW gegenwärtig durchlebt, hat natürlich damit zu tun, dass die Automobilindustrie in Deutschland insgesamt, aber offensichtlich auch Volkswagen, die ernsthafte Bereitschaft umzusteuern, ja, also weg vom Modell der fossil getriebenen Antriebstechnologien hin zu, zumindest von der Möglichkeit her, grünem Batteriestrom und der Antriebe dadurch, viel zu spät auf die Agenda gesetzt hat und es eine ganze Reihe von Folgeschäden dieser viel zu späten Strategie gibt. Ich will an der Stelle vielleicht mal kurz einen Punkt anmerken. Wir waren zu Beginn der 90er Jahre schon mal deutlich weiter. Wir haben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre als IG Metall eine Reihe von Zukunftskongressen gemacht, wo unter anderem auch das Thema der Verkehrspolitik und der ökologischen Schädlichkeit oder Verträglichkeit diskutiert wurde. Und die IG Metall hat ein Konzept Auto, Umwelt und Verkehr entwickelt, das dann zugespitzt in 10 Thesen gewesen ist, wo vieles von dem bereits drin war, was wir heute diskutieren. Und es ist eine sozialwissenschaftlich und gewerkschaftspolitisch hochspannende Frage, mal systematisch nachzuforschen, warum man diesen Diskussionsstand, den man mal hatte, in den Jahren danach eingebüßt hat und warum wir uns mit viel Energie wieder auf diesen Stand heraufarbeiten mussten, jetzt in einer Zeit, der natürlich mit neuen Rahmenbedingungen vergeben ist. Ich glaube, dass die IG Metall da große Fortschritte gemacht hat, aber die Probleme werden natürlich nicht kleiner.
Mhm. Ja, das ist ja super interessant. Also gerade so diese Entwicklung, wie sich die unterschiedlichen Krisen gegenseitig ja verschärfen und auch die Lösungsstrategien in dem einen Bereich oft Verschärfungen im Bereich anderer Krisen hervorrufen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, genau, also ein Problem in diesem konkreten Konflikt ist, dass VW und die Konzernleitung eben verschlafen haben, da umzurüsten auf E-Mobilität und eben sehr stark an diesen Verbrennern gehangen haben oder weiterhin hängen und eben auch an so Luxuskarren. Alle Leute, die sich mit dem Thema länger beschäftigen, sagen, es wird nicht ohne E-Mobilität geben. Das ist ein Gehen, das ist ein ganz wichtiger Baustein in der Transformation der Automobilbranche. Gleichzeitig wird es aber auch nicht gehen, wenn wir die gleiche Anzahl an Autos, die ehemals Verbrenner hatten, jetzt einfach nur umrüsten. Dann ist die sozial-ökologische Transformation auch noch nicht gelungen. Man könnte also sagen, ein weniger an Autos ist eben dann doch auch ein sehr zentraler Baustein. Wie gehst du denn in deiner Gewerkschaftsarbeit, wie geht die IG Metall damit um, dass es gleichzeitig eben auch einen Bedarf gibt, ja, weniger zu produzieren? Und ja, wie adressiert ihr dieses konkrete Spannungsverhältnis?
Ja, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt dieses zentralen Problems, vor denen auch, aber nicht nur Gewerkschaften stehen. Also kurz zusammengefasst, batterieelektrisch betriebene Autos sind nicht die Lösung, aber sie sind Teil einer Lösung. Die Lösung bestünde in der Entwicklung von Mobilitätskonzepten, in denen natürlich weit mehr realisiert werden muss als die Umstellung vom Verbrenner auf die batterieelektrischen Antriebstechnologien. Wir haben als IG Metall dort mal ein Diskussionspapier entwickelt unter der Überschrift Speed Matters, Wege in eine nachhaltige Mobilitätswende. Und da sind die Punkte benannt, von denen wir glauben, dass sie ganz wichtig sind. Und das ist natürlich auf der Hand liegend. Das erstens geht es darum, Verkehr zu vermeiden. Das ist eine unverzichtbare Voraussetzung. Zweitens geht es darum, Verkehr zu verlagern. Das ist vor allen Dingen Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Es geht drittens darum, Verkehr zu integrieren. Das heißt, die unterschiedlichen Verkehrsträger, die es gibt, so aufeinander abzustimmen, dass die Menschen auch in der nachhaltigen Ökonomie keinen unzumutbaren Verlust an Mobilität hinnehmen müssen. Und viertens geht es aber natürlich auch darum, dass der Bereich auch der individuellen Verkehrsträger möglichst CO2-arm organisiert werden muss. Und das ist eben der Versuch in Richtung E-Mobilität. Aber schon daran sieht man, das ist eine Facette eines Konzeptes. So, jetzt spielt das Ganze natürlich in diese Grundsatzfrage nach der Zukunft der Ökologieverträglichkeit oder der Ökologieunverträglichkeit von kapitalistischem Wachstum an. Und ja, das ist natürlich ein großes Thema. Ich will mal folgendermaßen anfangen. Wenn man sich jetzt wirklich mal die reine Empirie der Wachstumsentwicklungen in den entwickelten kapitalistischen Staaten anschaut, dann sieht man, dass wir es offensichtlich mit einer Tendenz der strukturellen Verlangsamung von ökonomischem Wachstum zu tun hat. Wenn man sich die Wachstumsraten anschaut, dann sieht man, dass wir zwar nicht umfassend bei Nullwachstum sind, aber dass über die Jahrzehnte hinweg die Wachstumstrends deutlich zurückgegangen sind. Das heißt, offensichtlich scheint der Kapitalismus von sich aus in eine Degrowth-Konstellation hineinzuwachsen, wenn man das mal so bezeichnen will. Aber das ist natürlich nicht die Entwicklung, die man aus einer linken, progressiven, ökologischen Perspektive haben will. Ich finde diese begriffliche Unterscheidung zwischen Degrowth by Disaster oder Degrowth by Design eine ganz interessante, weil das, was sich da abspielt, ist die krisenhafte Stockung von Wachstum, die ja am Ende im Kern eine Stockung von Kapitalverwertung ist, mit den Krisenerscheinungen, die kapitalistische Strukturkrisen eben mit sich bringen. Das kann nicht die Perspektive sein, sondern wenn, dann ginge es um ein Degrowth by Design, wobei ich sagen will, dass ich mit dem Degrowth-Begriff ein Stück weit meine Probleme habe, weil ich ihn nicht geeignet finde. Warum? Ich würde nicht die Position vertreten, dass die ökologisch nachhaltige Gesellschaft eine sein kann, wo nichts mehr wächst. Ich würde es so formulieren, die naive Hoffnung, zurückzukehren zu den alten Wachstumsstrategien über keynesianische Nachfragesteuerung und so weiter und so fort, ist naiv und ökologisch unverträglich. Also wieder mehr wachsen ist die falsche Parole, aber nie wieder wachsen ist auch die falsche Parole, weil ich glaube, dass es Sektoren in der Ökonomie gibt, die wachsen müssen. In traditionellem Sinne ökonomisch wachsen müssen. Ja, also man wird Stahl brauchen, wenn man einen öffentlichen Personen- und Güternah- und Fernverkehr ausbauen will. Das wird nicht anders gehen. Man wird Stahl brauchen, wenn man Windkraft stärker nutzen und ausbauen will. Man wird es für andere Bereiche brauchen. Man wird auch weiterhin individuelle Mobilitätsträger brauchen, Automobile. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es muss eine politisch regulierte Entwicklung sein. Es muss eine demokratisierte Variante von Entwicklung sein. Das heißt, nicht der Markt soll durch die ausgewiesenen Profitrate entscheiden, wo die Ressourcen hingehen, sondern die Ressourcenallokation muss, wenn sie das Nachhaltigkeitsziel erreichen will, demokratisch reguliert werden. Will sagen, diese ganzen wesentlichen ökonomischen Entscheidungen, wo gehen die Ressourcen hin, wo entstehen Wachstumsfelder, wo sind Krisen und so weiter, dürfen nicht dem kapitalistischen Selbstlauf überlassen bleiben, sondern sie müssen politisch reguliert werden. Es muss entschieden werden, was wachsen soll und wachsen darf. Aber es würde dann eben auch bedeuten, was würde zurückgebaut und was kann eben nicht mehr und was darf eben nicht mehr wachsen. Und da das ein ungeheuer konfliktreicher Prozess ist und da das mit vielen sozialen Kosten verbunden sein kann, muss es politisch diskutiert und politisch entschieden werden. Und das bedeutet auch, und jetzt kommen wir zur Automobilindustrie, dass die Rolle der Automobilindustrie nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und auch in der Welt nicht kapitalistischen Konkurrenzprinzipien überlassen werden darf, sondern dass sie politisch reguliert werden muss. Und das kann zum Beispiel für Deutschland bedeuten und wird für Deutschland bedeuten, dass die permanenten Wachstumsraten in der Automobilindustrie so nicht fortgeschrieben werden können, sondern dass es auch dort nicht nur zu einer Veränderung der Produkte kommen wird, sondern eben auch zu einer Reduzierung der Produktionskapazitäten und des Outputs. Und das muss aufgefangen werden, damit nicht die Beschäftigten, die programmierten Verliererinnen dieses Prozesses sind. Weil wenn sie wissen, dass sie die sozialen Verlierer des Prozesses sind, werden wir sie nicht dazu bewegen können, diesen Prozess konstruktiv beziehungsweise proaktiv mitzugestalten, also darauf Einfluss zu nehmen. Und das ist sozusagen eine Facette dieses Problemknolls, um das wir uns auch als Industriegewerkschaften kümmern müssen.
Du hörst den Was-Tun-Podcast. Heute sprechen Inken und ich mit Hans-Jürgen Urban von der IG Metall darüber, wie die sozialökologische Transformation noch gelingen kann. Wir senden einmal im Monat werbefrei, kostenlos und für alle. Damit das so bleibt, sind wir auf deine Unterstützung angewiesen. Wenn du noch kein Fördermitglied bist, dann kannst du das mit nur 2 Klicks über den Link in den Shownotes ändern und den Dissens-Podcast und Was tun im Doppelpack unterstützen. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Vielleicht kann ich da noch einmal nachfragen, weil ich finde, diese Perspektive zu sehen, wir müssen in bestimmten Bereichen eigentlich ökologisch schrumpfen, zum Teil auch um in anderen wachsen zu können, aber zum Teil auch einfach, weil wir insgesamt uns weniger Natur aneignen müssen, weil das einfach so nicht mehr funktioniert. Und dann kommt ja oft die Antwort, wir müssen demokratisch aushandeln irgendwie, wo wir schrumpfen. Und so soll gar kein autoritärer Mechanismus sein, irgendjemand entscheidet das einfach, sondern das muss eigentlich, um es irgendwie legitimieren zu können und den gesellschaftlichen Rückhalt nicht zu verlieren, muss es ein demokratischer Prozess sein. Ich finde, der bleibt dann oft sehr schwammig, wie das eigentlich genau vor sich gehen kann. Und deswegen wäre meine Frage jetzt an dich, was würdest denn du sagen, was kann in so einem Prozess die Rolle von Gewerkschaften oder jetzt sogar spezifisch einer Industriegewerkschaft sein, wo du ja jetzt gerade auch gesagt hast, man muss sehr aufpassen, dass dann die Beschäftigten am Ende die sozialen und ökonomischen Kosten vertragen.
Wenn ich vorhin gesagt habe, dass es auch Sektoren gibt, die wachsen sollen und müssen, dann muss man natürlich dazu sagen, und du hast es in deiner Frage ja auch schon angedeutet, völlig zu Recht, die Stabilität der Ökosysteme und die Nachhaltigkeitserfordernisse der Natur, die geben vor, was an Wachstumsspielraum zur Verfügung steht. Das ist die äußere Grenze. Das ist jetzt nicht immer leicht zu eruieren, wo liegt die jetzt und so, aber das ist die Idee. Ja, also es darf Wachstum organisiert werden in einem Rahmen, der die Natur nicht überfordert. Innerhalb dieses Rahmens muss dann eben genau dieser Diskussionsprozess geführt werden. Und für die Gewerkschaften ist erst einmal eine Strategiefrage und Entscheidung von besonderer Bedeutung und für die IG Metall eben auch gewesen. Und das ist die Frage, wie positioniert man sich in diesem Prozess, ich nenne es mal vereinfacht, der Dekarbonisierung der industriellen Wertschöpfung. Da gibt es die Position, die man einnehmen könnte als Vetospieler. Ja, dass man sagt, also das haben wir in Deutschland hier sowieso kaum in der Hand, ja, mit einem 2%igen Anteil am globalen CO2-Ausstoß, spielt das alles gar keine Rolle. Also müssen wir sehen, dass die Arbeitsplatz-, die Einkommens- und sonstigen Interessen unserer Leute möglichst lange aufrechterhalten werden. Also positioniert man sich als Gegenkraft. Das ist meiner Auffassung nach perspektivlos aus verschiedenen Gründen. Es ist auch soziologisch, politökonomisch meiner Auffassung nach nicht plausibel zu begründen, sondern zukunftsfähig ist eigentlich nur die andere Strategie, nämlich zu sagen, okay, es gibt den objektiven Druck der Dekarbonisierung, nicht nur der industriellen, sondern der ökonomischen Wertschöpfung insgesamt. Wir sind nicht nur Lohnabhängige, wir sind auch Erdenbewohner und wir wollen auch weiter auf dieser Erde leben. Also haben wir sozusagen zwei unterschiedliche Sozialcharaktere, die wir in Übereinstimmung bringen müssen. Wir sind Lohnabhängige, wir sind darauf angewiesen, dass wir unsere Arbeitskraft erfolgreich verkaufen können, aber wir sind auch Erdenbewohner, die darauf angewiesen sind, dass die Ökosysteme so bleiben, dass man zivilisatorisch auf diesem Globus leben kann und möglichst alle, nicht nur wir in der nordkapitalistischen Region, sondern möglichst alle. Wie bringt man diese Interessenlagen zusammen? Meiner Auffassung nach, indem man sagt, wir definieren uns als Teil der ökologischen Bewegung, also als Teil der Bewegung, die den Prozess der Dekarbonisierung vorantreiben, aber als ein Teil mit einer spezifischen Aufgabe. Jetzt mal etwas plakativ gesagt, wir sind die vor allem, die dafür sorgen müssen, dass aus der ökologischen Transformation eine sozialökologische wird. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass in diesem radikalen Veränderungsprozess die Beschäftigungseinkommens- und sozialen Lebensinteressen der abhängig Arbeitenden nicht unter die Räder geraten. Und das muss man ausbuchstabieren. Für die Wirtschaftspolitik, für die Betriebspolitik und so weiter. Das bedeutet zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel nicht der Automobil-, sondern der Stahlindustrie, das bedeutet zum Beispiel, dass wenn man im Diskurs die Ansicht entwickelt hat, dass Stahl gebraucht wird, ja, und wenn man der Auffassung ist, das kann auch durchaus woanders in der Welt stattfinden, also das muss nicht in Deutschland stattfinden, aber das ist keine Lösung, sondern wir wollen auch, nicht nur, aber auch Stahlproduktion in Deutschland halten. Dann muss man fragen, wie geht das und wie kann sich das einpassen in dieses übergeordnete Nachhaltigkeitsziel. Das geht, indem man auch die Stahlproduktion von der Kokskohle auf eine wasserstoffbasierte Elektroofenroute umbaut. Ich will es jetzt nicht zu sehr ausdefinieren. Die Kolleginnen und Kollegen Ingenieure aus den Bereichen haben mir das erklärt. Ich habe es mittlerweile verstanden, wie das technisch geht. Also es geht. Das ist die entscheidende Frage. Und dieser Prozess, der ist jetzt genau der Prozess, wo sich bewähren muss, dass die IG Metall sagt, wir sind Teil der Umweltbewegung, aber ein spezieller Teil, der die Interessen der abhängigen Arbeit vertritt. Also müssen wir jetzt Einfluss nehmen auf diesen Prozess, dass er so abläuft, dass es wirklich zu einer radikalen Reduzierung von CO2-Ausstoß kommt und eben Reduzierung von fossilen Ressourcen und gleichzeitig die Beschäftigung, wenn nicht überall gesichert, so doch mit einer neuen Perspektive versehen wird. Wenn es zu Beschäftigungsabbaukonzepten kommt, dann müssen die, die keine Beschäftigung haben, eine soziale Perspektive behalten. Und für die anderen muss es eine Begleitung für den Übergang in die neue Arbeitswelt geben. Das ist eine Welt, in der neue Arbeitsanforderungen, Qualifikationsanforderungen und so weiter stehen. Welche Instrumente hat man da? Naja, bei der Frage der Sicherung von Beschäftigung bei rückläufigem Produktionsvolumen ist ein klassisches Instrument die Arbeitszeitverkürzung, also Modelle der Verteilung des verbliebenen Produktionsvolumens auf mehr Köpfe und so weiter. Also in die Richtung muss man dann konkrete Interessenvertretungspolitik ausbuchstabieren, muss gleichzeitig aber dafür sorgen, dass das Bestandteil einer makroökonomischen Politik ist, die ebenfalls diesem Ziel gerecht wird, weil es ist ja nicht nur Produktionspolitik, wenn man zum Beispiel durch öffentliche Finanzmittel dafür sorgen will, dass der Prozess im sozialen akzeptablen Sinne verläuft, braucht man Geld. Ja, dieses Geld muss man in der Gesellschaft aktivieren. Da muss man schauen, von wem wird's geholt. Da muss man schauen, wo geht's hin. Weil wenn man für ein kapitalistisches Unternehmen, für einen Stahlkonzern öffentliches Geld reklamiert und das auch als Gewerkschafter tut, muss man wissen, man lässt sich verteilungspolitisch auf ein ziemliches Risiko ein, weil wenn man nicht aufpasst, dann geht dieses Geld, das dann akquiriert wird, womöglich noch aus dem Lohn- und Einkommenssteueraufkommen, auf einmal durch und wird als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt oder geht in die Boni der Vorstände, dann hat man da zumindest aus einer linken Gewerkschaftsperspektive keinen Nutzen gestiftet. Also muss man dafür sorgen, dass wenn öffentliches Geld kommt, es konditioniert wird. Wir sagen an Standortsicherungskonzepte, an beschäftigungspolitische Strategien und vor allen Dingen an betriebliche Transformationspläne, die mit den Betriebsräten der Interessenvertretung ausgehandelt werden und wo dann auch sichergestellt ist, dass das öffentliche Geld nicht irgendwo versickert oder irgendwie Vermögen oder sonst etwas aufbaut, sondern dass es wirklich dazu genutzt wird, eine ökologische Transformation voranzutreiben. Also so sieht man, wie das große Ziel sozusagen immer weiter konkretisiert und durchbuchstabiert werden muss bis auf die betriebspolitische Ebene.
Vielleicht, wenn man es so ganz stark runterbricht, haben wir jetzt einerseits über den ganzen Bereich Interessensvertretung gesprochen. Darauf konzentriert sich ja letztendlich auch so ein bisschen die Arbeit der Gewerkschaften. Und auf der anderen Seite hast du in deinen Antworten jetzt aber auch schon sehr stark gemacht, dass es eben auch die Seite der politischen Rahmenbedingungen braucht, um wirklich aus so einer reinen Besitzstandssicherung herauszukommen und wirklich auch zu gestalten. Gleichzeitig höre ich immer wieder, dass die Gewerkschaften eben auf dieser politischen Ebene auch stark eingeschränkt sind und reguliert sind. Also Stichwort politische Streiks sind ja in Deutschland verboten. Wo siehst du denn bei der IG Metall dennoch Möglichkeiten, aus der Gewerkschaft eben Einfluss zu nehmen auf die Frage der politischen Rahmenbedingungen?
Ja, das ist die immer wieder neu gestellte und zu Recht immer wieder neu gestellte und immer wieder schwierig zu beantwortende Frage nach dem politischen Mandat der Gewerkschaften. Man muss gegenwärtig erst einmal eingestehen, und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für alle kapitalistisch entwickelten Gesellschaften, dass die Gewerkschaften unter dem Druck der Umbruchkrisen, der Polykrise der letzten Jahre in eine Defensivsituation geraten sind. Man sieht das an den objektiven Indikatoren, Entwicklung der Einkommen am Volkseinkommen, man sieht es an Mitgliedschaft der Gewerkschaften, an der Entwicklung von Organisationsgraden, an dem Geltungsbereich von Tarifverträgen, der rückläufig ist, an den zunehmenden Problemen, Betriebsräte oder Personalräte gründen zu können und der Aggression auf der Unternehmensseite dagegen zu halten. Union Busting, Union Bashing sind da die Begriffe. Also das ist zum einen der Fall. Auf der anderen Seite haben wir objektiv gesehen die Notwendigkeit, dass die Gewerkschaften ihr politisches Mandat reformulieren und ausweiten. Und zwar unter anderem auch deswegen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich will es mal so formulieren. Die Gewerkschaften waren historisch in den entwickelten kapitalistischen Ländern recht erfolgreich, dabei vorhandene ökonomische Wertschöpfungszuwächse über Verteilungspolitik sozial gerechter zu verteilen. Ja, also in Form von Löhnen, in Form von Arbeitszeitverkürzungen, in Form von sozialen Sicherungen und so weiter und so fort. Das setzte voraus, dass es ökonomische Wertschöpfungszuwächse gibt, dass der Kapitalismus wächst. Das war die Grundlage des Wohlfahrtsstaatskapitalismus, wie er sich entwickelt hat. So, das war nie eine ideale Gesellschaft, das wissen wir. Ich habe versucht, in dem Buch, das ihr bereits erwähnt habt, das auch etwas genauer auszuführen. Es gab immer das Problem der besonderen Ausbeutung von nichtdeutschen Arbeitskräften. Es gab das Problem, dass zwischen den Geschlechtern ein Ernährermodell dominant war, das heute zu Recht aus feministischer Perspektive überhaupt nicht mehr akzeptiert würde. Es gab das Problem, dass Teile dieses Wertschöpfungszuwachses auf der Ausbeutung des globalen Südens beruhten. Also dieses Modell hatte große Macken, will ich es mal so formulieren. Doch. Aber es hat auch einen historisch einmaligen Wohlstand für historisch nie erreichte Mehrheiten in der Gesellschaft hervorgebracht. Ohne dass ich irgendwelche sozialen Probleme kleinreden will, das war schon auch historisch besonders. So, und dieses Modell funktioniert jetzt nicht mehr, weil es stößt an seine Grenzen. Aus vielen Gründen, auch aus der ökologischen Sicht. Das haben wir vorhin diskutiert. Und jetzt stellt sich für die Gewerkschaften folgende Aufgabe. Sie können sich nicht mehr darauf konzentrieren, Wertschöpfungszuwächse über Verteilungspolitik umzuverteilen, sondern sie müssen sich viel stärker darüber Gedanken machen und eingreifen in die Frage, wie findet denn ökonomische Wertschöpfung überhaupt statt? Vom stofflichen Charakter her und von den Umweltwirkungen her. Das heißt, es gibt zwei Dimensionen von Gewerkschaftspolitik, die an Bedeutung gewinnen, die früher so nicht bedeutsam waren oder zumindest in der gewerkschaftlichen Praxis nicht bedeutsam. Einmal eine in Richtung Ökonomie. Das ist das Thema der Demokratisierung der Ökonomie. Darüber haben wir gerade geredet. Es braucht, um die sozialen Interessen zu wahren, mehr Einfluss auf die Entscheidungen in den Betrieben. Aber es braucht auch mehr Einfluss, wenn man auf die Produkte Einfluss nehmen will, wenn man Einfluss nehmen will auf die Vorlieferprodukte, auf die Ressourcen und so weiter. Deswegen bin ich der Auffassung, dass das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, das in Deutschland ja erlassen wurde, das über Europa dann nochmal modifiziert wurde, ein guter, historisch sinnvoller Zipfel ist bei allen Defiziten, die es hat, an dem wir anpacken müssen. Die Gewerkschaften, aber die Linke insgesamt, aber das nur am Rand. Also, politisches Mandat im Sinne der Politisierung ökonomischer Prozesse, im Sinne der Demokratisierung ökonomischer Prozesse. Politisches Mandat aber auch in Richtung auf Druck auf den Staat. Weil der Staat die einzige Institution ist, die zum Beispiel diese öffentlichen Gelder mobilisieren kann, die wir brauchen, wenn die Transformation gelingen soll, über die sprachen wir gerade, am Beispiel der Stahlindustrie. Weil dort, das muss man zugestehen, selbst die Profite der letzten Jahre nicht ausgereicht hätten, um diesen Prozess zu organisieren, der auch auf eine gewisse Zeit hin unter kapitalistischen Bedingungen kein profitabler Prozess ist. Es ist unter kapitalistischen Bedingungen nicht sofort profitabel, diese Konversion der Produkte, der Produktionsverfahren und so weiter zu organisieren. Das muss, wenn es nicht im Desaster enden soll, politisch reguliert werden. Auf diese politische Regulierung müssen die Gewerkschaften auf Einfluss nehmen. Das bedeutet, politisches Mandat in der Periode der ökologischen Transformation bedeutet vor allen Dingen die Reformulierung eines erweiterten Einflussnahmeanspruchs auf Seiten der Gewerkschaften im Sinne der Demokratisierung der Ökonomie und im Sinne einer Ökologisierung der Staatspolitik. Und das ist im Grunde die strategische Herausforderung, vor der wir stehen. Wenn es dann Konflikte gibt, und das ist dann sozusagen der Schwenk hin zu der Debatte Generalstreik und so weiter, wenn es dann Konflikte gibt, müssen die Gewerkschaften natürlich sich darüber Gedanken machen, wie mobilisieren sie die hinreichenden Machtressourcen, um das organisieren zu können. Da finde ich die Debatte um den politischen Generalstreik etwas symbolisch aufgeladen, etwas zu sehr symbolisch aufgeladen, weil ich will es mal so sagen, wir brauchen meiner Auffassung nach erstmal kein Verfassungsrecht auf Generalstreik, sondern ich glaube, die Gewerkschaften und die Linke insgesamt dürfte heute juristisch schon mehr, als sie politisch hinkriegt. Also das größte Problem liegt nicht darin, dass wir den Rechtsrahmen nicht haben, sondern das größte Problem läge darin, überhaupt die Macht hinzubekommen, so einen Streik zu organisieren. Und viele Beschäftigten misstrauen Aktivitäten dieser Art eben auch, weil sie fragen, und was kommt danach? Weil sie den Eindruck haben, dass die Zukunftskonzepte, für die zum Beispiel in einem umfassenden Streik gekämpft wird, nicht hinreichend sind. ja, nicht so sind, dass sie sich selber darin wiederfinden. Und das heißt, die Linke insgesamt und die Gewerkschaften hätten erst einmal eine Menge strategischen Krips zu investieren in diese Fragen. Und dann muss man sich darüber verständigen, wie kriegt man dann die Macht hin, um das durchzusetzen. Aber ich glaube, wie gesagt, wir dürfen heute auch im Rahmen der geltenden Verfassung mehr, als wir politisch hinkriegen. Also da müsste man ein bisschen schauen, ob diese Debatte wirklich die dringlichste Debatte ist, die wir heute führen müssen.
Wir haben jetzt viel über die sozial-ökologische Transformation gesprochen und du hast auch ja angesprochen, dass die Gewerkschaften da eine aktive Rolle drin haben sollten, auch die politischen Rahmenbedingungen in gewisser Weise zu erkämpfen, dass sie überhaupt stattfinden kann. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Gewerkschaften selbst gucken und auch auf die Beschäftigten in den Gewerkschaften, denn auch an denen geht ja der Rechtsruck in der gesamten Gesellschaft nicht spurlos vorüber. Und da würde mich einfach interessieren, merkt ihr in den Gewerkschaften oder merkt ihr es gerade auch in der IG Metall schon irgendwie, dass bei den Beschäftigten auch die Bereitschaft für so eine sozial-ökologische Transformation schwindet? Also drückt sich das schon darin aus, dass Menschen da weniger bereit sind oder dass Menschen mehr Angst haben, auch um einen persönlichen sozioökonomischen Statusverlust? Und merkt ihr auch, diesen Rechtsruck gibt es ja vielleicht auch sogar einen Connex, also sozusagen entsteht vielleicht auch aus der Angst vor einer sozialökologischen oder vor einer ökologischen und nicht sozialen Transformation gerade auch so ein stärkeres Einfallstor für einen Rechtsruck auch in den Gewerkschaften.
Das Bewusstsein, dass es so nicht weitergeht oder nicht weitergehen darf, wie es in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist, das hat sich sehr, sehr weit ausgebreitet. Auch in den Belegschaften, in den sogenannten Carbonbranchen. Das, glaube ich, kann man unumwunden sagen. Und dass es radikaler Veränderungen bedarf, ist ebenfalls Bestandteil dieses Bewusstseins, dieses ökologisch orientierten, dieses ökologisch sensibilisierten Bewusstseins, was es in den Belegschaften gibt. Aber es gibt natürlich auch enorme Befürchtungen und enorme Ängste, wie dieser Prozess der Transformation abläuft und ob man selber einen Platz hat in diesem Prozess und ob dieser Platz auch mit einem guten Leben verbunden ist, mit einem sicheren Einkommen und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch bei einigen die Weigerung, gewohnte Lebenspraktiken aufgeben zu müssen. Ja, also was die Nutzung von Automobilen angeht oder was die Nutzung von anderen ökologisch nicht verträglichen Verhaltensweisen und Lebensweisen angeht. Das gibt es alles. Aber ich glaube, dass das Kernproblem nicht darin besteht, dass die Belegschaften sich der ökologischen Transformation verweigern würden. Das Problem beginnt allerdings oftmals dann, wenn die Transformationspolitiken und die Transformationskonzepte, die vorgelegt werden, nicht glaubwürdig sind. Und wenn die Belegschaften gegenüber diesen Strategien, die ihnen angeboten werden, misstrauen. Oder wenn sie den Eindruck haben, das sind welche, die sind vielleicht gut für die Profitrate, aber die sind nicht gut für meine Arbeitsplätze. Oder es sind welche, die funktionieren nicht. Was wollen wir mit den vielen batterieelektrisch betriebenen Autos, wenn wir keine Ladestationen haben? Alles das sind Momente, die dann immer wieder auch vorhandene Bewusstseinsfortschritte in Frage stellen. Oder der Wolfgang Neuss, den werdet ihr gar nicht mehr kennen, ein Kabarettist, der seine höchste Zeit, glaube ich, in den 60er und 70er Jahren hatte, der hat mal diesen Begriff geprägt. Und ich fühle, wie in meinem Kopf viele Partisanen vorhanden sind, die schießen alle durcheinander und auf sich. Und er wollte damit sagen, das Bewusstsein von allen Menschen, auch von uns, die wir hier diskutieren, als auch von den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, ist manchmal sehr widersprüchlich. Da finden unterschiedliche Dinge statt. Und da kombiniert sich oft auch die Einsicht in die Notwendigkeit der Ökologisierung der Wertschöpfung mit Befürchtungen und Ängsten. Und da habt ihr vollkommen recht mit eurer Frage. Und da setzen jetzt insbesondere auch rechtsautoritäre bis neofaschistische Kräfte an. In der Gesellschaft tun sie das ja auch. Lange Zeit war ja die Kritik an der ökologischen Transformation das Hauptaugenmerk. Mittlerweile ist es ein bisschen abgelöst worden durch die Migrationsthematik. Aber das wird sich schnell auch wieder ändern. Und in den Betrieben ist das auch so. Es gibt Aktivitäten in den Betrieben. In der Automobilindustrie war es das sogenannte Zentrum Automobil, wo von rechter Seite versucht wird, die Ängste der Menschen in diesem Transformationsprozess, die wahrscheinlich auch nie vollständig zu vermeiden sind, aufzugreifen für ihre Strategien. So nach dem Motto, Arbeiter, eure IG Metall ist grün geworden, die verraten eure Interessen, wenn ihr den Diesel retten wollt, dann kommt zu uns. Das hat dann Plakate hervorgebracht mit der Überschrift, kein Diesel ist illegal. Oder mit der Überschrift, mein Diesel würde AfD wählen oder lauter so Dinge. Also durchaus geschickte Strategien, wo progressive Slogans, kein Mensch ist illegal, reaktionär transformiert werden, Und das ist natürlich ein großes Problem. Bei den letzten Betriebsratswahlen ist es der IG Metall gelungen, den Durchmarsch von rechts zu verhindern. Wir hatten schon ich hatte schon Bedenken und Befürchtungen, ob uns das gelingt. Wir sind da gut vorangekommen. Es ist insgesamt sogar gelungen, die rechten Listen ein Stück weit zurückzudrängen. Aber das ist natürlich nicht das ganze Problem, sondern was wir schon auch merken, ist, dass sich in den Betrieben so rechte Deutungsmuster, ich sage immer so, wie ein Ölteppich so langsam ausbreiten. Das geht nicht über einen großen Knall, aber so langsam werden sie immer größer. Und es ist eine wahnsinnig wichtige Aufgabe von gewerkschaftlicher Betriebspolitik, neben diesen ganzen Problemen, die wir haben. Ja, der Beschäftigungssicherung, der ökologischen Transformation, der Abwehr der aufgekündigten Sozialpartnerschaft und der aggressiver werdenden Verteilungsstrategien der Kapitalseite, dieses Thema nicht zu vergessen, sondern im Gegenteil es zu verknüpfen, aufzuzeigen, dass diese Angebote, in Anführungszeichen, die Probleme zu lösen, die von rechts kommen, nichts zustande bringen, außer die Probleme zu verschärfen und die Gesellschaft rassistischer oder insgesamt ungerechter zu machen. Das ist ein Riesenthema und da müssen wir wirklich richtig hart arbeiten, weil das ist nicht einfach.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast und heute geht es um die großen Fragen der sozialökologischen Transformation. Wenn du FreundInnen oder GenossInnen hast und die Gedanken von Hans-Jürgen Obern dazu nicht verpassen sollten, dann schick ihnen doch jetzt den Link zur Folge zu. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ihr habt ja auch so ein Sammelband rausgegeben mit dem Titel Gute Arbeit gegen Rechts. Und du hattest es ja jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr recht erfolgreich wart darin, die rechten Listen bei den Betriebsratswahlen zurückzudrängen. Gibt es denn da so konkrete Ansätze oder Beispiele, die sich vielleicht auch lohnt, nochmal zu erwähnen, wo andere Leute in der Betriebsratsarbeit beispielsweise von lernen können, sich was abschauen können?
Ja, du sprichst ein Sammelband an, den ich herausgegeben habe, der neben 2, 3 eher analytisch-wissenschaftlichen Texten auch eine Reihe von Interviews beinhaltet, wo Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort genau diese Arbeit gemacht haben, einfach berichten, was sie gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Die Idee dieses kleinen Sammelbandes, das ist sind nur 130 Seiten. Wir wollten es nicht zu dick machen, damit die Hemmschwelle, es in die Hand zu nehmen und zu blättern, möglichst gering ist. Die Idee war eigentlich folgende. Sowohl gewerkschaftliche Erfahrungen als auch soziologische Studien zeigen auf, dass Menschen, denen es gelungen ist, sich politische Partizipationsräume in den Betrieben zu erstreiten, kollektive Partizipationsräume, mit den Betriebsräten, Partizipation am Arbeitsplatz und so weiter, also denen es gelungen ist, Einfluss zu nehmen auf die Veränderungsprozesse im Betrieb, zu verhindern, dass man passives Objekt ist, sondern zum aktiven Subjekt werden zu können, dass diese Menschen eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber autoritären Deutungs- und Erklärungsmustern aufweisen und diese stabileren demokratischen Wertorientierungen, die sie aus dem Betrieb gewinnen können, in diesen Auseinandersetzungen um Partizipation in der Arbeitswelt auch in die Gesellschaft mitnehmen. Also verkürzt gesagt, wenn Demokratie im Betrieb trainiert wird, ist die Kraft, die dadurch entsteht, auch relevant in der Gesellschaft und gegenüber der Politik. Und das war der Gedanke, den wir ausbauen wollten. Und dann wollten wir einen Schritt weitergehen. Dann wollten wir sagen, in der Gesellschaft kann man darüber diskutieren, wir wollen die Demokratie bewahren. Im Betrieb kann man nicht darüber diskutieren, wir wollen die Demokratie bewahren. Der kapitalistische Betrieb ist nicht demokratisch, sondern der kapitalistische Betrieb ist von seiner Grundstruktur her eher vergleichbar mit einer konstitutionellen Monarchie als mit einer Demokratie. Ja, und ist, das kann man bei Marx sehr schön nachlesen, der Form nach despotisch. Also, wenn man wirklich demokratische Fortschritte im Betrieb realisieren will, die dann auch helfen in der Gesellschaft und in der Politik, braucht man etwas wie eine demokratiepolitische Vorwärtsstrategie. Das heißt, man muss auch im Betrieb das Demokratiethema offensiver stellen und muss auf die Demokratisierung von kapitalistisch-betrieblichen Strukturen orientieren, damit wirklich dann auch die Rede davon sein kann, dass es demokratischen Fortschritt gibt. Und das ist einer der Gedanken gewesen, den wir versucht haben, erstmal theoretisch ein bisschen aufzuarbeiten und darzulegen und dann aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren. Und wir sehen zum Beispiel ein Interview, wo der Kollege Carsten Büchling, Betriebsrat bei Volkswagen in Baunatal, berichtet, was sie getan haben, wie sie über aktive Mobilisierungsstrategie mit den Belegschaften auch rechter Propaganda im Betrieb entgegengewirkt haben, ja, und wie sie die Kollegen gebunden haben an Konzepte progressiver, solidarischer Interessenvertretung und es damit gelungen ist, sie fernzuhalten von Konzepten regressiver, reaktionärer Interessenvertretung. Und das sind so Beispiele, es sind noch ein paar andere Beispiele in dem Buch drin, wo man, glaube ich, sehr gut zeigen kann, dass das, was der Soziologe theoretisch analysiert und sich ausdenkt, durchaus relevant sein kann für die betriebspolitische Praxis. Also, was ich damit sagen will, die Highlights dieses Buchs sind nicht mein Einleitungsbeitrag, sondern sind die Interviews von den Kolleginnen und Kollegen.
Super, das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes, damit sich da die Hörerinnen und Hörer auch vielleicht den Sammelband besorgen können und sich dann ein eigenes Bild von machen können, was sie vielleicht mitnehmen können. Wir wollten jetzt natürlich die Chance nicht verpassen, wenn wir mit dir sprechen, Hans-Jürgen, dass wir auch über das Konzept der Mosaiklinken sprechen können. Das hast du ja geprägt vor jetzt schon mehr als 15 Jahren, glaube ich. Und das ist ein Konzept, was, glaube ich, lange in der Linken sehr wichtig und sehr präsent war. Die Linke sozusagen als Mosaik aus verschiedenen Bewegungen, Akteuren in verschiedenen Rollen zu sehen und was in letzter Zeit aber auch manchmal so ein bisschen in Frage gestellt wird. Also ich höre immer mehr Rufe zum Beispiel danach, dass die Linke ein großes gemeinsames Projekt braucht, dass wir einen gemeinsamen Pol brauchen, auf den wir uns orientieren können. Und deswegen wollten wir mit dir nochmal über dieses Konzept sprechen. Vielleicht kannst du noch einmal das einfach kurz umreißen, was das eigentlich heißt und auch erzählen, was du glaubst, was eigentlich heute noch die Aktualität davon ist. Oder ob du es vielleicht selber sogar denkst, es ist gar nicht mehr so aktuell.
Ich glaube schon, dass einige Grundgedanken dieses Konzeptes nach wie vor aktuell sind, allerdings natürlich heute unter gewandelten Rahmenbedingungen. Also ich habe den Begriff zum ersten Mal eingebracht auf einer, wenn ich mich recht entsinne, auf einer Diskussion in einem Panel, einem Abschlusspanel eines großen Kongresses, den ATTAC damals organisiert hatte. Das war im Audimax der Technischen Uni, wo ich da mit einigen Kolleginnen diskutiert habe. Und die Idee dahinter war folgende. In diesem Audimax, in dieser Konferenz insgesamt, kam eine ganze Reihe von unterschiedlichen Akteuren zusammen, die unterschiedliche Herkünfte hatten, die unterschiedliche Kulturen mitbrachten, die unterschiedliche Strategien präferierten. Und alle hatten eigentlich eine gemeinsame politische Zielsetzung, aber sie kamen nicht zusammen. Sondern man merkte, das Ganze ist ein desperater Haufen und meine Überlegung war, was kann man tun? Woran hängt das? Und was müsste man überwinden, damit sich aus so unterschiedlichen fortschrittlichen Akteuren dann doch so etwas wie ein heterogener Kollektivakteur, das war damals die Diskussion, ergibt, der dann auch in der Lage ist, mächtig zu handeln. Und das war die Idee der Mosaiklinke. Die Metapher des Mosaiks soll ja bedeuten, das, was da zustande kommt, ist aus einzelnen Mosaiksteinen zusammengesetzt. Die erkennt man auch, also die haben sich nicht aufgegeben, sondern die sind nach wie vor als einzelne Elemente zu erkennen. Aber zum Kunstwerk wird das Ganze nur kollektiv zusammen. Vorher bleibt es ein einzelner Stein, in der Kombination wird es eben zum Kunstwerk. Und die Idee dahinter war, dass man darüber nachdenken muss, dass die, die sich zusammenschließen wollen, nicht gezwungen sein müssen und nicht gezwungen werden sollten, ihre Identitäten, ihre Kulturen, die sie mitbringen und so weiter, aufzugeben. Ja, also nicht, wir machen jetzt eine politische Kraft, in der die Ursprungs-, die Quellorganisationen, die Quellakteure nicht mehr erkennbar sind, sondern sie bleiben erkennbar, weil sie sind ja auch in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern tätig, in denen sie ganz spezifische Expertise haben, die andere, die in anderen Feldern nicht tätig sind, eben nicht haben. Es war schon ein bisschen dahinter die soziologische Idee, dass moderne Gesellschaften funktional differenzierte Gesellschaften sind. Ich bin kein Systemtheoretiker. Ich glaube nach wie vor, dass die kapitalistische Akkumulationsdynamik die Klammer dieser sozialen Systeme bildet. Aber die Idee war schon, dass wir alle Spezialisten in unseren Bereichen sind und dort über Expertise verfügen, über die anderen nicht verfügen. Und jetzt war die Idee, dass man orientiert an politischen Projekten zusammenkommt und jeder schaut, was er in seinen Feldern tun kann, um dieses gemeinsame Projekt zu realisieren. Also nicht nur, wir machen eine gemeinsame Demo, sondern wenn wir das Thema der Dekarbonisierung der ökonomischen Wertschöpfung uns vornehmen, dann muss jeder auch in dem Feld, in dem er aktiv ist, diesem gemeinsam vereinbarten Ziel Rechnung tragen. Ja, man diskutiert die gemeinsamen Projekte und Ziele, aber man setzt sie dann eben auch mit einer größeren Verantwortung, als das früher war, in den Feldern um, in denen man ist. Und die Frage, wie jetzt die Verständigungsprozesse zustande kommen und gibt es da einen, der das Recht hat auf Avantgarde-Anspruch, ja, indem er den Laden führt, oder muss das egalitärer sein? Das waren die Einzelfragen des Konzeptes der Mosaiklinken. Und das ist natürlich eine theoretisch auch anspruchsvolle Konstruktion und politisch natürlich auch. Ich glaube, dass diese Idee, dass an den elementaren Menschheitsproblemen Akteursbündnisse zustande kommen müssen, wo die Einzelakteure ihre Identitäten nicht aufgeben, sondern wo sie sie bewahren und wo sie sich wechselseitig auch verpflichten, in den Feldern, in denen sie aktiv sind, die gemeinsam vereinbarten Felder, auch umzusetzen, dass dieser Gedanke nach wie vor total interessant ist. Das ist etwas anderes wie das klassische Crossover, ja, wo man gedacht hat, wir haben das Problem der Friedenssicherung, wir machen eine gemeinsame Demo, rufen gemeinsam auf und dann war's das. Sondern die Mosaiklinke würde sagen, wenn wir dieses Thema, ja, des Rüstungswahnsinns und der Militarisierung der Gesellschaft als gemeinsames Thema, dann müssen wir uns auch verpflichten, in den Feldern, in denen wir im Alltag unterwegs sind, die abgeleiteten Arbeitsaufgaben auch umzusetzen. Und das war eine der Elemente des Gedankens der Mosaiklinge und das, glaube ich, ist nach wie vor aktuell. Es haben sich ein bisschen die Themen verändert. Das Thema der ökologischen Transformation hat heute eine größere Brisanz, als wir das vor 15 Jahren hatten. Da war das Thema des Finanzmarktkapitalismus und der neoliberalen Aggressionen gegen die Demokratie und gegen Sozialstaat stärker das Thema. Die Themen wandeln sich, aber die Herausforderung bleibt, glaube ich, ähnlich.
Was bedeutet das jetzt zum Beispiel in der konkreten Auseinandersetzung rund um Postwachstum oder grünes Wachstum, Dekarbonisierung? Da könnte man ja jetzt sagen, es gibt irgendwie die wachstumskritische Bewegung, Akteure wie jetzt zum Beispiel auch das Konzeptwerk Neue Ökonomie, die eben sehr sagen, wir brauchen die grundsätzliche Abkehr vom Wachstumsbegriff. Und dann auf der anderen Seite Industriegewerkschaften wie die IG Metall, die sich eben dafür einsetzen, dass man eher vor allem erstmal wegkommt vom fossilen Wachstum hin zu grünerem Wachstum, hin zu Dekarbonisierung. Wie würde sich da jetzt so konkret ausbuchstabieren, wie so ein linkes Mosaik in dieser Frage aussehen könnte?
Also um das nochmal sicherzustellen und gewollten und ungewollten Missverständnissen vorzubeugen, wenn ich von demokratisiertem Wachstum rede, meine ich nicht den grünen Kapitalismus, den viele ja propagieren, indem sie sagen, wir wechseln einfach nur die Felder, in denen wir unsere Kapitalverwertung organisieren, hin zu Nachhaltigkeitstechnologien und den Rest lassen wir gleich. Das meine ich nicht, sondern ich meine, wie wir es vorhin diskutiert haben, sozusagen die demokratisierte Ökonomie, die Entscheidungen, wo Wachstum stattfinden soll und wo Rückbau stattfinden soll, gemeinsam fassen und dann auch den Prozess so organisieren, dass nicht große Teile der Bevölkerung die Verlierer sind. Das war die Idee. Was würde das heute bedeuten? Naja, das müsste auf jeden Fall mal beginnen damit, dass man die wechselseitigen Kulturen und Interessenlagen miteinander austauscht und anerkennt. Will sagen, das würde bedeuten, dass auch radikalere Umweltaktivistinnen nicht den Beschäftigten in der Automobil- oder in der Bergbauindustrie zum eigentlichen Feindbild erklären, sondern verstehen, dass das Menschen sind, die doppelt gefährdet sind in diesem ökologischen Transformationsprozess. Einmal als Erdenbewohner, wie wir alle, aber eben auch als Lohnabhängige, die ihr Leben irgendwie organisieren müssen. Und wenn man das mal begriffen hat, wie kapitalistische Gesellschaften funktionieren, was es bedeutet, wenn der Verwertungsprozess der Natur auch gleichzeitig dazu führt, dass die Arbeitskraft nicht mehr verwertet wird und ganze Produktionsbereiche wegfallen, dann ist ein großer Schritt getan. Die Beschäftigten selber müssen ihrerseits aber auch realisieren und begreifen, dass die Menschen, die manchmal mit ihren Aktionsformen sehr fremd erscheinen und sehr aggressiv erscheinen, nicht irgendwelche Feinde sind, sondern dass das Menschen sind, die durch eine Motivation angetrieben werden, deren Ziele eigentlich auch unsere sind. Nämlich dafür zu sorgen, dass die Art und Weise, wie wir produzieren und wie wir leben, nicht zum Ökokollaps führt. Ja? Und diesen Diskussionsprozess, diesen Annäherungsprozess zu organisieren, halte ich ganz wichtig. Wie gesagt, man muss nicht so weit zusammenkommen, dass man dann alles in allem einer Meinung ist. Es wird dabei bleiben, dass die Kulturen sich annähern, aber nicht gänzlich identisch werden. Ja, aber wie ich es mal genannt habe, wir brauchen eine andere Art von Kollisionstoleranz. Ja, also wenn die kollidieren miteinander, muss man davon ausgehen, dass eventuell auch der andere erstmal ein berechtigtes Interesse hat. Und dass diese Konflikte nicht sofort wieder den politischen Verbund und das Bündnis auseinandersprengen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und dann muss man eben auf dieser Grundlage diese Punkte ausbuchstabieren, in denen man gemeinsam handeln kann. Ich will ein Beispiel nennen. Ich finde, dass die Diskussion um die Transformationscluster in den Regionen und um Transformationsräte in den Regionen eine ganz, ganz spannende Angelegenheit ist, wo dann eben auch Akteure in den Betrieben und aus den Betrieben, außerhalb der Betriebe zusammenarbeiten können. Wenn zum Beispiel eine Region, die sehr stark von der Automobilindustrie oder sehr stark von der Stahlindustrie oder von der Chemieindustrie oder von der Zementindustrie, um auch mal Bereiche zu nennen, die nicht zu IG Metall gehören, ja, gefährdet ist. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt oder wenn der kapitalistische Konkurrenzdruck dazu führt, dass die Beschäftigungsverhältnisse dort nicht mehr aufrechterhalten werden können, sondern dass es zu einem Umbau, zu einem Rück- und Umbau der Region kommt, ist das natürlich etwas, was nicht nur die Beschäftigten, sondern was die Menschen, die in dieser Region leben, allemal auch betrifft. Also ist die Idee, ob man nicht Orte organisiert, in denen man sich darüber verständigt, wie denn das organisiert werden soll. Ja? Wenn ein Stahlwerk Strom braucht, weil die Produktion umgestellt werden soll, braucht es Riesenkabel, jetzt wirklich ganz vereinfacht gesagt. Diese Kabel müssen verlegt werden. Damit sind die Menschen in der Region mit betroffen. Wenn es grün sein soll, wäre es gut, wenn die über Windräder oder über Sonnenkollektoren angetrieben wird. Die müssen irgendwo hingestellt werden. Das betrifft die Menschen, die in dieser Region leben. Das heißt, wenn das Projekt gelingen soll, als regionales Verbundprojekt, sind mehrere Menschen betroffen, nicht nur die Beschäftigten in den Unternehmen, sondern auch Anwohner, sondern auch und so weiter und so fort. Und die müssen sich zusammenfinden. Und ich bin der Auffassung, wir sind der Auffassung, dass Organisation, Transformationsräte solche Orte sein könnten, wo betriebliche, politische und regional ansässige Akteure zusammenkommen sollten, um zu versuchen, eine Verständigung darüber zu organisieren, wie denn dieser Prozess ablaufen sollte. Und das wäre dann auch ein Stück linke Mosaikarbeit am konkreten Beispiel.
Ich finde das gerade echt nochmal eine spannende Perspektive, das nochmal so regional runterzubrechen, weil ich finde oft, wenn wir über sozial-ökologische Transformation sprechen, dann sind es immer, gibt es dieses riesige Konzept, zu dem irgendwie mindestens 6 große Transformationsbereiche gehören und es ganz viele Akteure gibt und so. Und ich finde es gerade echt interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen, was das ganz konkret in einer Region heißen kann, weil das haben wir ja in vielen Regionen in Deutschland, dass die eigentlich von einer Großindustrie abhängig sind, sei es jetzt Bergbau oder Automobilindustrie in manchen Bereichen oder zum Teil auch andere metallverarbeitende Industrien. Und sich da mal so einen stärkeren regionalen Fokus drauf zu legen, finde ich gerade hilfreich, um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen stärker runterbrechen zu können, was es dann eigentlich in dem Moment braucht. Was würdest du denn sagen, wer wäre in der Verantwortung, denn so einen Rat dann ins Leben zu rufen? Weil das finde ich dann immer gar nicht eine einfache Frage. Wenn es die ganzen verschiedenen Akteure gibt, ist das dann die politische Verantwortung? Könnte das eine Gewerkschaft machen? Bräuchte das eigentlich noch einen anderen Akteur, der selber gar nicht so starke Interessen hat oder nicht so stark involviert ist, ja.
Also idealtypisch wäre es sicherlich eine Aufgabe der Politik, der Landes- und der Kommunalpolitik, das zu machen. In der Realität gibt es ja Ansätze in diese Richtung. Ich nenne jetzt mal die Region rund um Salzgitter, wo es großes Stahlwerk gibt, aber in der ganzen Region gibt es auch andere Industriebranchen. Und da ist die IG Metall zum Beispiel sehr aktiv gewesen und hat dort kommunale Diskussionsprozesse organisiert. Und das wird also unterschiedlich sein. Der entscheidende Punkt ist natürlich der, dass man wissen muss, dass das keine einfachen Angelegenheiten sind, ja, weil die kapitalistischen Betriebe bleiben kapitalistische Betriebe. Die stehen unter Verwertungsdruck. Klassenauseinandersetzungen in diesen Betrieben bleiben auch in Transformationszusammenhängen Klassenauseinandersetzungen in diesen Betrieben. Und das ist eine hochkonfliktintensive Situation. Ja. Aber man muss es organisieren, weil der Veränderungsprozess muss stattfinden. Und da ist wieder by disaster or by design die entscheidende Frage. Und bei allen Problemen, die wir sofort aufzählen können, ist es dann doch von den riskanten Varianten die wahrscheinlich dann doch hoffnungsreichste, würde ich mal sagen.
Genau, also ich finde es einleuchtend, dass das eigentlich eine Aufgabe von Kommunal- oder Regionalpolitik sein sollte. Ich finde es oft dann in der Praxis nicht so leicht, weil man dann ja doch auch an vielen Stellen in Deutschland ganz schön starke Verstrickungen hat, also auch wirtschaftliche Abhängigkeiten von Bundesländern oder von Kommunen, die dann an den großen Industrien in ihrem Bereich auch beteiligt sind, also wirtschaftlich beteiligt sind und irgendwie von den Dividenden wiederum abhängig sind in ihrem kommunalen Haushalt und so weiter und so fort. Und da ist dann manchmal auch die Rolle halt von diesem von dieser politischen Vermittlung, die ja eigentlich in dem Moment viele Leute an den Tisch bringen sollte und irgendwie was Politisches aushandeln sollte, mit einer sozialökologischen Zielsetzung gar nicht so leicht, weil bei denen vielleicht eine ökonomische Zielsetzung kurzfristiger Art überwiegt vor einer sozialökologischen Transformation in der langen Frist. Und vielleicht ist das ja wirklich auch eher nochmal eine Lücke, über die man sich ein bisschen Gedanken machen muss, wer eigentlich wirklich eine gute Partei sein kann, um diese Prozesse zu organisieren. Und finde es auf jeden Fall total spannend zu hören, wenn da die IG Metall an dem Beispiel Salzgitter auch selber in die Lücke tritt.
Mhm. Ja, vielen Dank. Also wir haben ja jetzt innerhalb der letzten Stunde super viele Themen angeschnitten und ich glaube, es ist irgendwie auf jeden Fall deutlich geworden, wie sehr die IG Metall einerseits ein Ort ist, wo ja die soziologische Analyse der sozialökologischen Transformation sehr präsent ist, darüber nachgedacht wird und eben aber nicht nur nachgedacht wird, sondern wie sie auch praktisch gestaltet wird. Und in den Zusammenhängen, in denen ich aktiv bin, erlebe ich immer wieder ein großes Interesse an Gewerkschaften von Seiten der Bewegung oder von AktivistInnen. Und viele Leute fragen sich, ja, wie können sie sich denn jetzt eigentlich von außen kommend vielleicht auch, ja, stärker einbringen in Gewerkschaften oder gemeinsam mit Gewerkschaften sich für Klimagerechtigkeit und gegen den Rechtsruck engagieren. Die Frage, was tun, ist ja namensgebend für unseren Podcast. Und deswegen versuchen wir eigentlich immer am Ende der Interviews auch nochmal diese Frage an unsere Gäste zu stellen. Ja, für Leute, die jetzt Feuer gefangen haben, Hans-Jürgen, was kannst du denen raten? Was können die tun, um ja, gemeinsam mit den Gewerkschaften die soziale und ökologische Transformation voranzutreiben?
Also die Frage, was tun, wurde ja bekanntlich besonders historisch erfolgreich von Lenin gestellt. Ich möchte keine leninistische Antwort geben. Ich sage nicht, dass die Avantgarde der Arbeiterklasse hier eine führende Aufgabe hat, sondern mein Appell, meine Bitte, mein Impuls wäre, geht aufeinander zu mit dem ernsthaften Interesse, die Kultur und die Interessenlage des anderen zu verstehen und versucht auf dieser Grundlage die Schnittstellen auszuformulieren und zu finden, die dann Grundlage für gemeinsame Politik sein kann. Weil oftmals sind es unnötige und unsinnige kulturelle Konflikte, die dort stattfinden, zu wenig Interesse am anderen, der dann dazu führt, dass eigentlich sinnvolle Allianzen nicht zustande kommen. Und deswegen glaube ich, dass diese Grundhaltung schon mal eine gute Voraussetzung ist, um dann vor Ort auch gemeinsam Politik machen zu können.
Vielen Dank, dass du zu uns im Podcast gekommen bist.
Ja, ganz vielen Dank für das spannende Gespräch und auch die vielen Einsichten in Gewerkschaftsarbeit.
Ja, vielen Dank von meiner Seite auch für dieses spannende Gespräch und euch und eurem Podcast wünsche ich weiter viel Erfolg.
Danke.
Vielen Dank. So, ja, da sitzen wir wieder und wie nach jeder Folge wollen Inken und ich jetzt nochmal so ein bisschen auf das Gespräch zurückblicken und überlegen und miteinander diskutieren, was bei uns hängen geblieben ist, was die strategisch wichtigen Punkte sind aus dem Gespräch, die wir mitnehmen und was vielleicht auch die losen Enden sind, über die sich lohnt, noch ein bisschen weiter zu sprechen. Inken, magst du vielleicht mal anfangen? Was sind denn jetzt aus dem Gespräch so vielleicht vor allem auch auf strategischer Ebene die Punkte, wo du sagst, das fandst du besonders interessant. Da war jetzt vielleicht dieser Einblick in die Welt der Gewerkschaften auch nochmal irgendwie was Neues.
Ja, also erstmal für mich habe ich echt gemerkt, war es wirklich ein Einblick in die Welt der Gewerkschaften, weil das ja ein Bereich ist, den ich sonst gar nicht kenne. Und ich finde, man hat schon doll gemerkt in dem Gespräch, dass es wirklich so ein ganzer Kosmos für sich ist mit irgendwie der Rolle der Gewerkschaften, den Betrieben, dann den Beschäftigten selbst, denen, die in der Gewerkschaft organisiert sind, wie die Gewerkschaft dann wieder mit den Beschäftigten auch interagiert und so. Das ist, also genau, das fand ich einfach super interessant. Und eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist, da haben wir ganz direkt am Anfang des Gesprächs drüber gesprochen, nämlich als es um die sozial-ökologische Transformation ging und Hans-Jürgen Obern da gesagt hat, dass wir uns eigentlich in einer Polykrise befinden. Und ich kannte den Begriff natürlich schon, aber irgendwie hat der für mich in diesem Kontext nochmal besonders viel Sinn ergeben, einfach weil da wirklich so viel zusammenkommt von großen Transformationskonflikten, die wir gesellschaftlich irgendwie aushandeln und wo aber auch die politische und gesellschaftliche Entscheidung dafür, so eine ökologische Transformation zu gehen, dann plötzlich wirklich zu wirtschaftlichen Konsequenzen führt, die dann die Beschäftigten mit ihren Arbeitgebern austragen.
Mhm. Und er hat ja jetzt diesen Begriff der Polykrise so ein bisschen zugespitzt, halt, es gibt halt eine ökologische Krise, die hat zur Folge, dass im Bereich der Ökonomie es immer schwieriger wird, immer schlechter läuft, könnte man sagen. Also
eine ökonomische Krise infolge der ökologischen Krise. Mhm. Und dann jetzt die Frage ist, wie wird sie weiter umgeleitet, beziehungsweise führt die ökonomische Krise auch zu einer Krise der Gerechtigkeit? Oder wie würdest du das nochmal so ein bisschen stärker ausdifferenzieren vielleicht? Grund, warum du sagst, dieser Begriff der Polykrise hat jetzt für dich nochmal Licht ins Dunkel gebracht oder nochmal ein paar neue Ansätze geliefert?
Also ich glaube, einmal war es einfach ein Begriff, ein knackiger Begriff dafür, dass ich ja schon Schwierigkeiten hatte, die Frage in ihrer Komplexität richtig zu formulieren von der ökologischen Nachhaltigkeitstransformation und was das jetzt eigentlich gerade mit dem VW-Konflikt zu tun hat. Und da war der Begriff der Polykrise dann tatsächlich so ein sehr griffiger Begriff einfach dafür, dass da gerade viele Entwicklungen zusammenlaufen. Und das sind aus meiner Sicht, ist es so komplex, weil es eigentlich zwei ökologische Bewegungen sind. Es gibt einmal die Bewegung, die einfach dem kapitalistischen System, glaube ich, innewohnt, dass es immer schwieriger wird, sich Natur anzueignen. Und dann gibt es sozusagen die zweite Bewegung, die eine politisch gesteuerte ist, nämlich man erkennt auch an, dass die Erde Grenzen hat und dass man in denen nicht unbegrenzt wachsen kann und dass es auch einfach politische Bemühungen gibt, die Naturaneignung auf eine Art und Weise zu begrenzen oder zu stoppen. So, und diese beiden treffen dann aber auf eine Situation, in der Menschen, ja jetzt bei VW in unserem Fall, ganz konkret in der Naturaneignung arbeiten. Also die verarbeiten Stoffe, generieren daraus Mehrwert, durch ihre Arbeitskraft verkaufen die dann und dadurch entsteht der Gewinn des Konzerns, aber im Endeffekt auch ihr Lohn. Und wenn diese Konzerne jetzt in eine Krise kommen, gibt es halt potenziell weniger Lohn für diese Beschäftigten. Und das heißt, dass in dem Moment, wo sich die ökologische Krise zuspitzt, sich eigentlich fast automatisch auch ein Klassenkonflikt zuspitzt. Das ist so, wie ich Hans-Jürgen Urban da verstanden habe. Das fand ich nochmal eine interessante Analyse, die halt auch nicht so abstrakt bleibt, sondern die an diesem Beispiel VW ja jetzt gerade auch ganz konkret wird und wo es dann für mich auch nochmal neu und nochmal anders Sinn ergeben hat zu sagen, und die Rolle von Gewerkschaften ist darin, vor allem halt sicherzustellen, dass im Rahmen der ökologischen Transformation, dass die zu einer sozial-ökologischen Transformation wird, also dass da die Interessen der lohnabhängig Beschäftigten gewahrt werden.
Mhm. Und das natürlich wahrscheinlich einerseits aus dieser Idee der Interessensvertretung heraus, also das ist natürlich der eine Auftrag der Gewerkschaften, an der Seite der Beschäftigten zu stehen und auf der anderen Seite ja schon auch mit so einem politisch gestaltenden Auftrag, dass er eben auch gesagt hat, naja, es ist letztendlich auch der einzige Hebel, den wir gesellschaftlich haben, diese Transformationsbereitschaft der Beschäftigten, eben zu sagen, so, wir gehen da auch mit und es erwischt uns nicht einmal kalt und wir tragen alleine die Kosten der Transformation und danach behindern wir jeglichen demokratischen Vorstoß, irgendwie ökologischer zu wirtschaften.
Ja, das fand ich auch richtig interessant, weil er ja auch gesagt hat, dass die Gewerkschaftsmitglieder dann nicht nur als lohnabhängig Beschäftigte organisiert sind, sondern dass sie ja als Menschen da sind und als Menschen.
Als Erdenbewohner.
Als Menschen einerseits als Erdenbewohner und andererseits als lohnabhängig Beschäftigte da sind in der Gewerkschaft und dass die Gewerkschaft deshalb halt auch beiden Zielen verpflichtet ist und die irgendwie übereinander bringen muss. Die ökologische Transformation und die Sicherung der sozialen Absicherung am Ende darin.
Ja, du hattest jetzt gerade eingangs schon kurz gesagt, dass es für dich auch so ein Einblick in diese Welt der Gewerkschaften war. Gibt es da vielleicht auch Punkte, Inken, wo du sagst, da wurdest du überrascht oder da hat unser Gespräch vielleicht auch mit Vorurteilen gegenüber Gewerkschaften aufgeräumt oder sie vielleicht auch bestätigt?
Also ich war total positiv überrascht davon, wie klar Hans-Jürgen im Gespräch gesagt hat, dass die ökologischen Grenzen oder die Grenzen der Erde auch für sie gelten. Und eigentlich, wie klar auf eine Art und Weise sich dann doch auch so eine Industriegewerkschaft dieser Aufgabe stellt, der sozial-ökologischen Transformation. Das hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Und wie klar er sich gegen so ein Modell von grünem Kapitalismus gestellt hat, das fand ich in der Tat überraschend. Und ein Beispiel, was ich nochmal richtig interessant fand und an dem mir, glaube ich, nochmal eher was über Deutschland klar geworden ist, war der auf diese Transformation-Cluster, von denen Hans-Jürgen Urban gesprochen hat. Ich glaube, am Beispiel Zwickau, wo es ja um Gebiete geht, in denen es eine Großindustrie gibt, von der dann oft ja eine ganze Region wirtschaftlich strukturell abhängig ist. Und mir ist einfach nochmal aufgefallen, dass wenn wir über Transformationskonflikte reden, wir eigentlich fast immer über solche Regionen reden, ohne die so zu benennen. Also das gilt für VW, das gilt für das ganze Autocluster in Süddeutschland, das gilt für die Kohleenergie im Rheinland und in der Lausitz, das gilt im Zweifelsfall auch für so Industrien wie Waffenindustrie in NRW, die man auf jeden Fall ja auch wenn es jetzt vielleicht nicht nur die ökologische Transformation ist, aber wo man ja auch im Rahmen von Transformation drauf guckt. Und dass, wenn wir über sozialökologische Transformation reden, dass das eigentlich meistens die großen Problemfelder sind, weil die ja meistens wirklich auch bedeuten dann, dass in der Region Identität, Wertschöpfung, Steuereinnahmen für Kommunen und so ein ganz großes Cluster halt wirklich wirtschaftliche Entwicklung wegbricht. Und dass es da ja selten nur um Branchen geht, die dezentral in Deutschland verteilt sind, wenn man das meistens ja regional wirtschaftlich doch auffangen kann und die dann halt oft auch in Fällen, wo man sich das eigentlich wünschen würde, wie bei der Solarbranche zum Beispiel, halt gar nicht so eine krasse Beachtung finden im Diskurs.
Das heißt, es geht letztendlich um die dicken Dinger, könnte man sagen.
Ja, irgendwie schon. Also und halt wirklich um die dicken Unternehmen und deren regionale Verankerung. Ja.
Also die dicken Knoten letztendlich der Transformation. Wenn sich alles verdichtet und der Berufsstolz am Heimatgefühl, am der Industrie, an der Aneignung von der Natur, alles so.
An der wirtschaftlichen Stabilität der Kommune.
Ja, alles so in einem großen Knäuel ineinander verschlungen ist.
Ja.
Und da hatte er ja doch auch so eine ganz interessante Perspektive noch zu diesen Transformationsräten, hat er das, glaube ich, genannt, deren Rolle dann da ist, eigentlich sein muss, diesen gordischen Knoten irgendwie zu entheddern. Also zu gucken, wie kann Beteiligung auch dazu führen, dass Leute eben eingebunden dabei mitgenommen werden, was dann vor Ort passiert, was Perspektiven vielleicht auch vor Ort sein können, in die sich so eine Region dann weiterentwickelt. Und da kommen wir vielleicht noch zu so einem weiteren kleinen Baustein in dieser ganzen Transformationsstrategie, wie Hans-Jürgen sie uns jetzt präsentiert hat, nämlich den Baustein der Demokratisierung.
Ja, erzähl doch mal, was du dazu denkst.
Also Demokratisierung, ich fand es einerseits sehr interessant, er hat es ja nochmal stark gemacht, so diese Zweiteilung von in der öffentlichen Sphäre sind wir in Demokratien unterwegs, wir können wählen, wir können unsere Meinung sagen und auch immer wieder mitbestimmen, aber am Arbeitsplatz gilt das alles nicht und da befinden wir uns eigentlich, da leben wir eigentlich noch in konstitutionellen Monarchien, hat er jetzt gesagt. Und da ist Mitbestimmung noch ja oft kaum vorhanden oder nur auf einer sehr basic Ebene vorhanden. Und deswegen aus dieser Kluft zwischen Demokratie auf der anderen Seite und der konstitutionellen Monarchie am Arbeitsplatz, da steckt ja schon so ein bisschen automatisch in der Beschreibung drin, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist und dass man daran was machen muss. Da bin ich, glaube ich, natürlich total on board für. Gleichzeitig habe ich auch so ein paar Fragezeichen, ob letztendlich wirklich in der jetzigen Situation, es ist ja jetzt schon so sehr weit fortgeschrittene Klimakrise, es muss alles recht schnell gehen, ob das jetzt der Punkt ist, an dem Demokratisierung wirklich noch unser Hebel ist. Also ich würde total mitgehen, wenn man sagt, dass es so lange keine Beteiligung am Arbeitsplatz gab, dass es keine Möglichkeiten für Mitbestimmung in unserem Umfeld gab. Das hat letztendlich auch eine politische Kultur hervorgebracht, in der die Leute als erstes an sich denken und dann, wenn überhaupt, erst an die Mitmenschen und an die Gesellschaft oder gar die Natur. Also da würde ich total diese Analyse teilen. Die Frage ist jetzt nur für mich, ist jetzt in dieser verfahrenen Situation, wo wir in einer Gesellschaft leben, in der die dominante Form der, könnte jetzt sagen, Subjektivierung ist, ich, ob das jetzt tatsächlich der Schlüssel ist, jetzt zu sagen, und jetzt bringen wir Demokratisierung ins Spiel und auf einmal löst es sich auf, oder ob Demokratisierung in dieser verfahrenen Situation die Probleme nicht vielleicht sogar noch weiter verschärft. Damit will ich jetzt nicht sagen, ich wäre gegen betriebliche Mitbestimmung, überhaupt nicht. Aber ich möchte eben schon nochmal fragen, ob, wenn wir es größer gesellschaftspolitisch denken, die sozialökologische Transformation, ob wir es eigentlich wirklich selber glauben, dass dann jetzt das der entscheidende Baustein ist, mit dem man das ganze Ding beschleunigen und lösen kann.
Ich finde es einen richtig guten Punkt und ich finde, er verweist ein bisschen auf einen Aspekt, den wir im Gespräch auch nicht so richtig geklärt haben, nämlich die Frage nach dem Wiederdemokratisierung. Weil es ist ja ein total großer Unterschied, ob die Demokratisierung in Form von Abstimmungen verläuft oder ob die Demokratisierung im Betrieb über einen Prozess der Organisierung verläuft zum Beispiel, indem man dann auch Aushandlungen nochmal oft auf eine andere Art und Weise lernt, ein anderes Gefühl von Selbstwirksamkeit entwickeln kann, aber irgendwie auch damit konfrontiert ist, sich mit den anderen auseinandersetzen zu müssen und deren Bedürfnissen und Wünschen und dann ja oft auch in diesen Auseinandersetzungen, so sie jetzt nicht super schlecht laufen, dafür auch ein größeres Verständnis irgendwie entwickelt. Und genau, das ist mir auch noch ein bisschen unklar, ehrlich gesagt, welche Rolle Gewerkschaften da jetzt ganz genau spielen und wo sie eher vielleicht so eine vermittelnde Rolle auch einnehmen und eher so einen Prozess ermöglichen, wo sie sich eher als demokratische Kraft selbst einsetzen.
Ich hatte vor ein paar Wochen tatsächlich zu diesem Thema auch ein ganz interessantes Gespräch im Podcast vom Institut Solidarische Moderne im Transitalk. Da habe ich nämlich mit dem Soziologen Ingolf Blüdorn gesprochen und der sagt, also der benutzt auch dieses Konzept der Polykrise und sagt dann aber, dass es vor allem halt dazu führt, dass sich diese Krisen gegenseitig verstärken. Soweit würde ja Hans-Jürgen Obern wahrscheinlich auch mitgehen. Aber dass dann dieser Wert der Ökologie oder der Ökologisierung und der Wert der Demokratisierung immer stärker miteinander konkurrieren und letztendlich ein mehr des einen Werts, also mehr Ökologie beispielsweise, oft eigentlich vor allem unter der Voraussetzung von weniger Demokratie dann stattfinden könnte. Und das kann man natürlich normativ auch falsch finden. Also man muss das jetzt gar nicht sagen, das ist die ideale Welt, in der ich leben möchte. Aber trotzdem muss man ja auch ein Stück weit irgendwie mit bedenken oder mit auf dem Schirm haben, wie die realen Transformationsdynamiken sind und ob das dann tatsächlich aufs gleiche Ziel einzahlt oder sich miteinander verhakt. Ob es einfach nur eine schöne Idee von uns ist, dass diese beiden Sachen beide wichtig sind und deswegen immer zusammengedacht werden müssen oder ob es tatsächlich auch Spannungen gibt.
Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das aktuell in der Empirie so ist. Ich glaube, dass das kein deterministischer Zusammenhang ist. Und ich glaube schon, dass wenn wir die ökologische Transformation hinbekommen wollen, und das ist mit dem Gespräch schon auch nochmal klar geworden, muss man die Leute mitnehmen, weil wenn man sie dauerhaft nicht mitnimmt, dann führt es halt auch zu einem autoritären Backlash. Einem, den wir uns noch viel weniger wünschen, weil der dann nicht nur gegen die ökologische Krise geht, sondern auch gegen alle möglichen Minderheiten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und so weiter und so fort. Von daher glaube ich schon, dass gerade diese Form von Selbstwirksamkeitserlebnis und die Erfahrung zu machen, ich kann mein Leben mitbestimmen, dass das total relevant ist und dass ja eher eine Form von Frustration auch daraus entsteht, dass die Leute das Gefühl haben, es gibt diese große ökologische Krise, die nehmen sie auch wahr, aber sie nehmen nicht wahr, dass man irgendwas dagegen wirksam tun kann. Und dann sagen sie natürlich irgendwann, ja gut, dann halt nicht. Und dann möchte ich aber bitte wenigstens, dass mein Besitzstand so weit gewahrt wird, dass ich mich hoffentlich wenigstens noch individuell so gut absichern kann, wie es geht. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen kurz gesprungen vielleicht, aber dass an dieser Demokratisierungsidee schon viel drinsteckt, dass wir einfach nur noch zum Teil uns einfach unklar ist, vielleicht wie die auf eine gute Art und Weise stattfinden kann.
Und auch wie sie jetzt stattfinden kann.
Und wie sie halt auch jetzt stattfinden kann. Und halt nicht nur innerbetrieblich, sondern tatsächlich, also das ist der Teil, der mir noch innerbetrieblich, kann ich mir das schon vorstellen. Das ist der Teil, der mir noch ein bisschen unklar ist, wie der sozusagen entweder in ganzen Gewerkschaften oder sogar durch die Gewerkschaft vertreten als Akteur gesellschaftlich stattfinden kann. Und dann darüber verhandelt wird, welche Industrien wir jetzt schließen, weil sie zu energieintensiv sind.
Ich wüsste da so einige.
Ich wüsste auch welche, aber ich weiß nicht genau, wie wir diesen Prozess organisieren, indem man das gemeinsam entscheiden kann. Und das ist mir halt noch so ein bisschen unklar. Ist aber vielleicht wirklich auch da nochmal dieser Punkt, da eher regional drüber zu denken und nicht in so einem nationalen Prozess. Und dann in diesen Transformationsclustern können Leute schon nochmal anders zusammenkommen. Da gibt's ja inzwischen schon auch in den Transformationsregionen in der Lausitz und im Rheinland ein paar mehr oder weniger erfolgreiche BürgerInnen-Dialoge, die dann auch mit wissenschaftlicher Forschung geleitet werden und so weiter und so fort. Aber so viel erstmal dazu, vielleicht reicht's zu dem Komplex erstmal. Valentin, wollen wir nochmal zum Mosaiklinken gehen?
Ja, gerne. Also wir haben ja letztendlich dieses Gespräch so ein bisschen in zwei geteilt. In dem ersten Teil des Gesprächs ging es vor allem um die sozialökologische Transformation, die Rolle der Gewerkschaften, ihr politisches Mandat und wie sie jetzt konkret strategisch arbeiten in dieser Situation. Und im zweiten Teil haben wir dann nochmal stärker gesprochen über dieses Konzept der Mosaiklinken, was ja auch von Hans-Jürgen Obern stammt. Da haben wir auch nochmal so ein bisschen gefragt, was hat das eigentlich damit auf sich? Was sind die Vor- und Nachteile von diesem Konzept? Und vielleicht nochmal so ganz kurz, um es nochmal in Erinnerung zu rufen. Die Idee ist eben zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr in einer gesellschaftlichen Situation politisch, wo es einzelne Großorganisationen gibt, die die Linke als Ganze organisieren. Das war mal so, zum Beispiel die Sozialdemokratische Partei hat das lange gemacht, Anfang des letzten Jahrhunderts. Und auch da gab es schon ganz viele kleine Teilorganisationen, die Baugenossenschaften, die Turnvereine, die Bildungseinrichtungen und so weiter. Aber es war letztendlich alles eingefasst in diese eine Großorganisation und die hat letztendlich dann auch so die strategischen Marschrichtungen vorgegeben und alle sind da dann als Untergliederungen mitgelaufen. Und in so einer gesellschaftlichen Situation leben wir ja heute nicht mehr, sondern heute gibt es eben ganz viele unterschiedliche politische Initiativen, Vereine, Bewegungen. Es gibt mehrere unterschiedliche linke, progressive Parteien. Es gibt Einzelpersonen und irgendwie muss man ja aber trotzdem noch dazu kommen, am gleichen Strang zu ziehen oder dieselben gesellschaftlichen Konflikte zu bearbeiten. Und darauf zielt letztendlich dieser Begriff des Mosaiks ab. Es ist ja letztendlich einfach eine Metapher, die sagt, das große Bild, was zusammengesetzt ist aus vielen kleinen einzelnen Steinchen. Und die sind einerseits irgendwie alle für sich, die sind auch klar als kleine Steine erkennbar für sich. Das ist ja das Besondere an dem Mosaik. Aber wenn man zurücktritt, sieht man das Bild, was es als Ganzes zeigt. Und das ist dann eben die Gesamtausrichtung der politischen Linken, könnte man so sagen. Genau, und das Spannende, weshalb wir jetzt mit Hans-Jürgen nochmal darüber sprechen wollten, war, dass wir eben aktuell wahrnehmen, dass die gesellschaftliche Linke gerade eben gar nicht so präsent ist. Also man erkennt gerade gar nicht so richtig ein Mosaik, könnte man sagen, sondern alle mauscheln so ein bisschen vor sich hin und machen so ein bisschen ihrs. Viele reden auch gar nicht mehr miteinander. Die Frage, was jetzt der aktuelle Konflikt ist, ist, glaube ich, auch nicht so richtig klar. Einige Leute gibt's, die sagen, Anti-AfD ist jetzt das, wo wir alle jetzt draufgehen müssen. Andere Leute sind sauer, dass es nicht mehr um Klimapolitik geht. Auch mega nachvollziehbar. Und wieder andere fragen sich, warum die Biodiversität irgendwie gar nicht vorkommt in der politischen Auseinandersetzung. Und um jetzt nur mal so drei Punkte irgendwie aufzuwerfen. Und genau, vor dem Hintergrund, Inken, haben wir uns, glaube ich, gefragt, ja, inwieweit ist dieses Konzept gerade noch hilfreich? Hat sich die gesellschaftliche Situation so verändert, dass wir eigentlich ein neues Konzept brauchen? Oder müssen wir einfach nur alle wieder einschwören darauf, sich zu einem Mosaik zusammenzufügen? Und da wäre jetzt meine Frage an dich, wie gehst du jetzt da aus diesem Gespräch raus? Was nimmst du da mit?
Ich fand es nochmal richtig spannend, tatsächlich darüber zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, es gibt gerade so einen großen Wunsch in der Linken nach so Gemeinsamkeit, wir fühlen uns irgendwie gerade nicht stark und ich glaube, bei vielen gibt es ein Bedürfnis danach, sich gemeinsam und stark und verbunden zu fühlen. Und ich glaube, mich hat manchmal daran so ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl habe, es ist schon auch gut, dass wir viele verschiedene sind und wir müssen manchmal eher das, was Hans-Jürgen am Ende auch nochmal gesagt hat, Kollisionstoleranz lernen, also auch lernen, dass wir unterschiedlich sind und dass, wenn wir uns begegnen, es manchmal zuerst auch zu Konflikt führt, bevor wir dann unsere die Passungsstellen finden, wie in einem Mosaik ja auch mit den vielen Steinen. Eine Sache, über die wir ja nochmal gesprochen haben, Valentin, ist, dass ein Problem aber gerade auch ist, dass unklar ist halt, wer dieses Mosaik zusammensetzen soll. Also, dass halt das Mosaik entstehen kann. Hans-Jürgen Obern hat das ja auch kurz angesprochen. Es kann entweder sozusagen durch eine Avantgarde entstehen, die es sozusagen so ein bisschen formen möchte, oder durch einen basisdemokratischen Prozess. Aber aktuell ist einfach unklar, wie es sich zusammensetzen könnte, um was für ein Thema überhaupt so ein Mosaik entstehen könnte, weil manche sind halt bei Klima, manche sind immer noch bei in so einer globalisierungskritischen Richtung unterwegs, andere sind bei Anti-Rechts. Eignet sich überhaupt ein Anti-Frame für ein Mosaik? Ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen unklar. Das ist vielleicht einfach auch so ein bisschen die Schwierigkeit bei dem Konzept, dass ja alle anerkennen müssen, dass es jemanden gibt, der das Mosaik, der das Thema setzt und das Mosaik koordiniert. Und dass es da einfach gerade einfach irgendwie eine ganz schöne Lücke gibt.
Damit es jetzt nicht so super abstrakt wird, was wären denn deine konkreten politischen Erfahrungen vielleicht auch, die irgendwie so in diesem Rahmen von Mosaik sich abgespielt haben? Hast du da Sachen, wo du sagst, ja, wie ist es denn vielleicht schon mal abgelaufen in deiner Erfahrung, so ein Prozess des Zusammensetzens?
Also ich glaube, dass das, dass es sowohl organisch passieren kann, so würde ich sagen, habe ich das eher in der Klimabewegung erlebt, dass einfach dadurch, dass es dann irgendwann mit Fridays for Future einen sehr großen Akteur gab, der das Thema gesetzt hat, wo sich alle anderen rangehängt haben, das Mosaik so ein bisschen organisch geformt hat. Also dann sind halt einfach viele Akteure zusammengekommen, immer mal wieder in Foren, manchmal auch informell sozusagen. Und bei allen war klar, das ist jetzt unser Thema, wir setzen das alle in unserem Arbeitsbereich um.
Da könnte man ja vielleicht sagen, dass so eine Art Hegemon gibt. Ein Akteur, der so vielversprechend vielleicht auch für alle ist, dass alle mitmachen wollen, alle sich dranhängen, alle es noch weiter pushen wollen.
Ein besonders großer Stein, um den sich alle anderen gruppieren. Genau, ich glaube, ein anderes historisches Beispiel, bei dem ich jetzt nicht dabei war, aber wo das, glaube ich, auch passiert ist, war in der globalisierungskritischen Bewegung. Irgendwann mit der Gründung von ATTAC, wo sehr viele verschiedene Akteure dann auch zusammengekommen sind und, glaube ich, ja auch von Gewerkschaften über die finanzglobalisierungskritischen Organisationen, NGOs, Umwelt-NGOs dann auch viele zusammengekommen sind, die, glaube ich, dann
sich ja sozusagen zu dieser globalisierungskritischen Bewegung gemeinsam geformt haben und dann auch, glaube ich, wirklich wieder zurückgegangen sind, das alles bei sich umgesetzt haben. Und das ist, glaube ich, eher so ein Beispiel, wo das ein bisschen ein gesteuerterer Prozess war, das Mosaik aufzubauen und der, glaube ich, in so einer älteren Generation von Linken auch noch sehr präsent ist, darin, wie sowas funktionieren kann.
Das ist ja auch der Erfahrungshintergrund, vor dem Hans-Jürgen da gesprochen hat. Also er hat ja auch erzählt von Attac. Im Moment erlebe ich es tatsächlich so ein bisschen so, dass alle irgendwie sagen, ja, es bräuchte jetzt sowas, aber die Idee fehlt eigentlich. Also man könnte sagen, klar, so ein großer Player wie jetzt zum Beispiel Fridays for Future oder eben Attac. Und da gab es ja immer eine konkrete Vision dafür, was es jetzt irgendwie braucht. Also ne, bei Fridays for Future haben die gesagt, der eine Punkt oder der eine Hebel, den wir haben, ist die Umsetzung von diesen internationalen Verträgen und wir müssen unsere Regierung dazu committen und wir können jetzt auf ganz unterschiedliche Arten darauf einzahlen. Aber also ne, dafür kann Ende Gelände in die Grube steigen und die SchülerInnen können am Freitag demonstrieren und dann setzt sich letztendlich so eine Art Mosaik zusammen. Bei Attac kann ich das jetzt nicht so genau beschreiben, weil ich da weder dabei war, noch mich irgendwie in der Tiefe mit beschäftigt habe. Aber auch da gab es ja praktisch einen Akteur, der gesagt hat, hier, wir wollen das machen. Das ist aus den und den Gründen mega wichtig. Hier gibt es einen zentralen Hebel. Wer will alles mit dran rumziehen an diesem Hebel? Und gerade erlebe ich das eher so, dass die Leute mal sagen, ja, kommt doch mal zusammen, Austausch, wir reden mal miteinander, wie ist die Lage? Alle werfen mal so ein bisschen Analyse in den Raum. Aber letztendlich fehlt irgendwie so ein guter Vorschlag. Und ich glaube, letztendlich ist das, was es braucht. Also es muss gar nicht unbedingt der übermächtige Akteur schon sein oder es muss nicht die eine Organisation sein, die das so pusht. Aber es braucht schon und meistens eben von Einzelpersonen oder einzelnen Gruppen eine konkrete Idee, wo man hin will, damit sich Leute anschließen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was in dieser Beschreibung vom Mosaik ja nicht so präsent ist und was aber, wenn es fehlt, dazu führt, dass man ganz lange redet und am Ende nichts dabei rumkommt.
Ja, die unsichtbare Hand, nicht des Marktes, sondern des Künstlers oder der Künstlerin. Ja, jetzt haben wir schon lange nachbesprochen. Wir machen es mal rund und hoffen, euch hat das Gespräch gefallen. Ihr konntet viel mitnehmen. Ich fand es sehr interessant und wirklich nochmal einen Einblick in so einen ganz großen und super wichtigen Bereich, einfach von diesem großen linken Bewegungskosmos, mit dem ich sonst einfach wenig zu tun habe. Und das fand ich echt sehr spannend.
Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es in einem Monat wieder heißt.
Was tun.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Isen. Schnitt Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.